Wollen wir heute mal irgendwas Verrücktes machen, wieder zum Anfang, damit die Leute gleich richtig Bock bekommen?
Nee.
Nehmt Platz im Autokino von Max Rockstar Nachtsheim und Chris Nandu.
Herzlich willkommen beim Autokino mit Chris Nanu.
Schönen guten Tag, mein Name ist Chris Nanu, herzlich willkommen im Autokino.
Und mit mir Max Nikolas Nachtsheim, ihrem Host. Ich bin gar kein Host.
Nee.
Ich bin einfach nur, wie ich mich immer selber irgendwo hinstelle.
Horst.
Und Horst. Du bist kein Host, du bist ein Horst. Ich trotze manchmal beim Rauchen. Weil ich irgendwie vorher gegessen oder getrunken habe, dann habe ich immer so ein bisschen Flüssigkeit oben.
Das ist ja lecker auch.
Ja,
letztens hat einer bei mir in der Küche gemeint, also nicht, dass wir das dann auch verwendet hätten, aber der hat dann gemeint, weißt du, ich kann mir eine Nudel durch die Nase ziehen und die kommt zum Mund wieder raus. Und dann hat er das wirklich eine Minute lang versucht, das hat nicht funktioniert, aber wir standen alle da und hätten fast gekotzt, weil es so widerlich war, ihm dabei zuzuschauen. Und er wollte sich die ganze Zeit diese Nudel in die Nase ziehen. Alter, war das ekelhaft, ey.
Bah. Cool, sagst du nochmal genau, wo du kochst.
Ja, das war nach Feierabend, hatten wir dann alle schon einen kleinen Wein getrunken und dann machen wir dann immer so die Späße. Hm?
Ja, schön. Schön, dass ihr weißt, was ihr Köche so treibt die ganze Zeit.
Ja.
Wir reden heute über Stranger Things, der neuen Serie auf Netflix, die ganz, ganz viele haben uns auch drum gebeten und haben uns gesagt, guck das, redet drüber, das ist so toll.
Und ich habe direkt Angst bekommen, weil ich ja eigentlich keine Horrorserien oder Filme gucke. Ich bin ja komplett raus, ich bin ein richtiger Schisshase.
Ja, aber wir gehen später mal darauf ein, wie hoch eigentlich dieser Horroranteil wirklich ist. Weil eigentlich ist es ja erträglich.
Aber das weiß man ja vorher nicht.
Das weiß man vorher nicht, aber ich habe mir schon gedacht, bei einer Serie, die so auf dieses Kinderding zielt und ja eigentlich so auf diese 80er-Feelings aus ist, habe ich mir schon gedacht, dass das nicht so extrem wird. Aber dazu später mehr. Wie geht's dir, Chris?
Mir geht's fantastisch. Ich hatte gerade eine Grillfackel und ich hatte eine Wurst von Bratmaxe. Und wir haben vorhin auf dem Balkon bei Max gestanden und haben das Bratmaxe-Lied laut in die Nachbarschaft gesungen.
Ja.
So laut auf jeden Fall.
Mal nutzen, dass man noch bis 22 Uhr laut sein darf. Oder mal das Bratmaxe-Lied angestimmt.
War auf jeden Fall schön. Mir geht's gut, ja. Wie geht's dir?
Auch gut.
Ich habe heute frei übrigens.
Ich komischerweise auch.
Hast du mal frei endlich?
Ich habe endlich mal frei.
Mein schön, Leben. Das ist schön.
Endlich mal nicht 24 Stunden am Tag arbeiten. Nee, ich meine, bei mir, das Ding ist ja, wenn man so ein, ich habe die letzten zwei Tage eigentlich fast nur gearbeitet, aber bei mir ist halt Arbeiten auch einfach unten in der Mancave sitzen, einfach nur Sachen schreiben, Konzepte, arbeiten für ein bisschen so eine Kulatur und sowas. Jetzt geht's halt gerade so in die heiße Phase. Es muss eigentlich noch geplant werden und gemacht werden und getan werden. Parallel steht auch bald die Gamescom an. Und was bedeutet, ganz, ganz viel machen dafür und ja, das ist jetzt einfach irgendwie...
Du lebst den Traum, ne? Eigentlich ist es auch mein Traum, irgendwann mal arbeiten, das nennen zu können, was man alles ohne Hose machen kann. Also du kannst ja eigentlich unten sitzen ohne Hose und kannst deinen Scheiß machen da, ne?
Letztens habe ich die Diskussion gehabt, da hat jemand gesagt, haben wir das nicht sogar geführt? Mit wem habe ich denn darüber geredet? Wo jemand sagte, dass er nicht versteht, dass wir das, was uns Spaß macht, Job nennen. Also was davon gehört, das, was er impliziert, dass der Typ denkt, dass das, was er da, dass Arbeit keinen Spaß machen darf. Und das finde ich ganz schrecklich. Weil eigentlich muss Arbeit, was du ja wirklich viel machen musst, das darf auch Spaß machen. Und wenn man halt, ich kann verstehen, dass Leute sagen so, ja, busy über Retro-Kram quatsche und busy was moderieren bei Xbox, das ist doch kein Job. Ja, aber dann hat man halt irgendwie auch nicht das Ganze, also irgendeiner, auf der einen Seite wollen sie entertained werden, auf der anderen Seite wollen sie nicht, dass man damit Geld verdient. Einige, nicht alle. Ja. Die meisten sind ja cool damit und verstehen das auch. Also wir reden da immer nur von einem marginalen Teil, aber es ist schon krass so. Naja, ich habe die letzten Tage deswegen sehr viel so Kleinkram gemacht und ansonsten war ja am Wochenende waren die Rumblepack-Jungs ja da und du warst auch nochmal da, wir waren im Holiday Park, da warst du nicht mit, und abends haben wir gegrillt, da warst du dann da und dann haben wir nachts noch eine Folge irgendwie so halb besoffen aufgenommen. Über was für ein Thema eigentlich, weiß ich gar nicht.
Über Freizeitparks. Und das Witzige ist halt, dass du dann meintest irgendwann, weil du schon auch ein bisschen angetrunken warst, wir nehmen das jetzt nicht mit diesem Zoom auf, in dem wir jetzt gerade aufnehmen, sondern wir nehmen das einfach mit, das übrigens 400 Euro gekostet hat, das hat der Max aber aus eigener Tasche gezahlt, glaube ich. Da musste ich nichts für bezahlen, Gott sei Dank, weil, sonst wäre ich sauer gewesen, weil der Max dann meinte, ach scheiß drauf, ich hole jetzt nicht den Zoom, wir machen das jetzt mit meinem Handy, da ist die Quali nämlich eh besser. Da hatte ich mir so, was, wieso haben wir das dann gekauft, so für 400 Euro? Das habe ich nicht verstanden.
Nee, das Ding ist, das Zoom hat eigentlich eine mega geile Qualität. Das Problem ist nur, deswegen, wir sind jetzt auch gerade nicht im Auto, weil jetzt das Zoom nimmt halt auch einfach wahnsinnig viel Nebengeräusche auf. Und das ist ja, wir haben ja Kritik eingeholt von den Leuten, haben mal gesagt, so was ist eigentlich, sowas würdet ihr denn im Autokino verbessern? Und rein was den Sound anging, gab es halt zwei Punkte. Einige haben gesagt, für einige ist es entspannt, dass das Auto fährt. Und die finden es toll. Andere finden halt, dass es nervt. Und das vor allem, das, ich habe ja auch diese Funktion im Auto, dass es, wenn ich die Hand wegnehme, dass es so Ding macht und sowas. Und das, manche Leute stört das, manche stört es überhaupt nicht oder viele stört es eigentlich gar nicht, aber es gibt halt Leute, die stört es. Auf den Punkt, ich glaube, der Kompromiss wird darin liegen, dass wir einfach mal im Auto aufzeichnen und mal jetzt auch einfach nicht, weil zum Beispiel aktuell ist es halt so warm, dass wir halt in der Klimaanlage anmachen müssen so und halt auch teilweise hochdrehen müssen bei den Temperaturen, die draußen herrschen, wenn es irgendwie 38 Grad sind oder auch jetzt so gerade sind es immer noch 30, dann das ist keinen Sinn macht, wenn wir dann rumfahren und dann die Klimaanlage wäre nämlich noch eine zusätzliche Geräuschquelle, deswegen sind wir heute auf dem Balkon und im Hintergrund hört man so ein paar Häusenstämmer Vögelchen zwitschern. Aber danke auf jeden Fall für die ganze Kritik. Wir werden das Konzept auch jetzt, oder wir fangen jetzt ab sofort an, das Konzept ein wenig zu ändern. Und zwar werden wir werden nicht mehr so lange auf die Story eingehen, weil das tatsächlich war, was uns auch irgendwann selber genervt hat. Und vor allem ist es nicht so richtig definiert. Manche Leute wollen dann vielleicht das Ganze noch gucken und dann wissen sie schon alles. Deswegen schneiden wir Themen und das auch nur anmachen. Aber am Ende, also wir werden jetzt ein bisschen später kurz durch die Story eingehen, aber nur so, dass man die Serie noch gucken kann, ohne dass man zu viel weiß. Und die Stranger Things schon geguckt haben, was einige von euch sind, am Ende werden wir dann noch ein, also ganz am Schluss reden wir nochmal so über die Highlights und wie wir das Ende fanden, die Auflösung und so weiter und so fort.
Und ich bekomme halt super oft so die Mail von Leuten, gerade von Freunden oder so, die meinen, ja, das Filmding interessiert mich meistens nicht so richtig, aber ich höre das halt super gerne, was ihr vorher labert und was ihr danach noch erzählt, so. Das habe ich super oft schon gehört, so dass Leute sagen, ey, die Filme sind immer nicht so wichtig, aber ich höre euch gerne beim Quatschen zu, deswegen höre ich mir so die ersten paar Minuten an, wo ihr irgendeine Scheiße redet, dass ihr Bratmaxe gesungen habt und so weiter. Und dann schalte ich irgendwann ab. Und da haben wir uns ja dann auch gedacht, wir könnten dann noch sagen, okay, voll viele Filme haben ja immer noch ein großes Überthema, so, was zum Beispiel jetzt bei, oh Gott, was wäre es jetzt bei Stranger Things?
Na, bei den Stranger Things haben wir uns jetzt zum Beispiel ausgesucht, dass wir noch über die 80er-Referenzen reden, weil das ist ja wahnsinnig, also die Serie ist ja ein Liebesbrief an die 80er und an die Filme der 80er, wie also diese ganzen Carpenter, Spielberg, Stephen King-Geschichten und sowas. Das ist ja eine riesige Hommage, diese Serie, ohne das die ganze Zeit mit der Brechstange zu wollen. Das ist schon sehr, sehr krass. Und deswegen reden wir so ein bisschen über das. Das ist jetzt bei dir gar nicht so ein Riesenthema?
Nee, überhaupt nicht eigentlich. Aber ich höre mir das gerne an, was du zu erzählen hast. Und wenn mir was einfällt, sage ich auch was. Und aber einfach generell immer gucken, wenn zum Beispiel irgendein Film das Thema Eifersucht noch mitträgt, so dass wir dann halt sagen, okay, jetzt quatschen wir halt einfach noch eine halbe Stunde oder so, oder wie lange wir halt Bock haben, ja, bis uns irgendwann die Augen zu fallen, reden wir halt noch ein bisschen über Eifersucht und was wir halt mit dem Thema noch alles erlebt haben und was es da noch zu erzählen gibt und so. Das ist schon eigentlich ganz geil so und ich glaube, dann haben die Leute auch Bock, da noch mehr reinzuhören und man kriegt sie noch ein bisschen auf der persönlichen Ebene angefixt und dann sagen sie, ja klar, so und so und so und dann am Ende gucken sie sich vielleicht auch den Film an. Und bei mir war es ja zum Beispiel so, du hast mir diesen, um mal wieder zu der Serie zurückzukommen, du hast mir ja dieses Cover geschickt, schon vor Ewigkeiten, ne? Hast mir das geschickt und hast gesagt, so Bock da drauf. Und dann habe ich das gleich gegoogelt und hatte dann
das wäre jetzt Stranger Things.
Ja.
Und du sagst, du sprichst es nicht aus,
gell? Nee, ich spreche es nicht aus, ne?
Die Fresse. Aber ich bin ja auch so ein TH-Spaß. Ich muss mir das auch immer anhören. Meine Freundin sagt die ganze Zeit, macht es darüber lustig. Meine Jungs beim Podcast machen sich darüber lustig. Die Leute regen sich auch. Vor allem das Schlimmste war beim Will Smith Podcast, dass die Leute da halt komplett ausgerastet sind, weil auch Gönt halt anscheinend, also der Gönt baut auch einfach mal in das Wort Smith 3TH ein, irgendwie Smith. Und ja, das ist halt, das ist manchmal, fällt manchen Leuten nicht
so. Dabei hat der Gönt doch ein TH im Namen.
Gönt.
Christian Gönt.
Ja, aber ja, ich habe dir das Bild geschickt. Ich habe damals ein Bild gesehen, das war das offizielle Plakat, was es, glaube ich, so gar nicht zu kaufen gibt. Würde ich mir sofort holen, weil das halt so, das sieht halt aus wie aus, das sieht so wie Star Wars, Indiana Jones, 80er-mäßig so. Das ist halt so handgezeichnet und das ist halt mega. Mhm. Das hat halt genau den Vibe transportiert, den man irgendwie seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Und da war ich halt direkt so, okay, ich weiß nicht, was es ist, aber ich muss es sehen. Und das ist dann vor, es ist ja seit eineinhalb Wochen, ist es ja auf Netflix, war ich halt wirklich so, wow, jetzt muss ich es gucken.
Ja, ich fand das Plakat auch geil, was du mir geschickt hast. Und das hat mich auch schon ein bisschen angefixt. Auch wenn ich gar nicht so in dem 80er-Ding drin bin, ich stehe natürlich total auf Synthie-Pop und auf diesen Sound der 80er stehe ich halt total, ne? Und halt schon auch auf ein paar Filme, zum Beispiel Das Imperium schlägt zurück und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, gut, finde ich schon interessant. Dann habe ich gesehen, Horror, ich weiß nicht so richtig. Und dann quasi war das für mich wie eine Hausaufgabe. weil super viele Leute mir halt geschrieben haben, ihr müsst auf jeden Fall darüber reden, so. Das interessiert uns alle und wir gucken das alle und wir finden es geil. Und dann hatte ich es, glaube ich, auch dann spätestens eine Woche nach Start auf Netflix, habe ich es mir komplett reingezogen.
Du warst sogar schneller als ich.
Ja, ich war sogar schneller als du, siehst du mal. Ich hatte auch ein bisschen Zeit und ich muss ja immer sehr spät erst anfangen zu arbeiten. Da gucke ich immer nachts bis um vier. Das ist natürlich auch total bescheuert, Mann. Dann sitze ich mich hin, gucke bis nachts um vier diese scheiß Serie, dann kann ich nicht mehr pennen. Aber, naja. Ich finde es halt schon ein bisschen gruselig, aber ich finde, man wird halt nicht erschreckt und das finde ich halt ganz wichtig bei so großen Sachen, ne?
Das stimmt. Aber die Serie löst das ja wirklich charmant für Leute, die da keinen Bock drauf haben, finde ich. Also war mein Empfinden. Aber ganz kurz, bevor wir in die Serie gehen, müssen wir noch eine Sache machen. Wir müssen nämlich, deswegen habe ich auch gerade auf mein Handy, oder gucke ich gerade auf mein Handy, wir haben nämlich auch in den, wir haben schon lange keine Spenden, wir haben uns nicht mehr für Spenden bedankt, was nicht daran liegt, dass wir keine mehr bekommen haben, sondern dass wir es einfach irgendwie verrafft haben, weil wir oft auch mehrere Folgen aufnehmen, wenn wir uns sehen.
Weil wir den ganzen Tag dann auch damit beschäftigt sind, das ganze Geld auszugeben.
Das stimmt. trotzdem habe ich hier zumindest drei Leute, denen wir noch Danke sagen. Ein paar, die noch unten liegen, denen werden wir noch später danken. Aber weil die jetzt aktueller sind, danken wir auf jeden
die
Fall.
Die Leute liegen unten.
Die Leute liegen unten.
Das ist nicht so, wenn ihr viel spendet, dann könnt ihr mit uns schlafen und liegen alle schon unten in Max Schlafzimmer bereit. Wir gehen dann einfach eine Runde und begatten sie.
Teile von euch. Wir bedanken uns bei David K., bei Mirko K. und bei, weil das sind jetzt Daniel F. Das sind so die drei, die ich jetzt gerade hier noch schnell sehen kann. Der Rest, da müsste ich jetzt runtergehen und alles ausdrucken, weil am anderen Rechner, ich habe jetzt zwei Computer. Und ja, deswegen euch sei gedankt an dieser Stelle.
Vielen Dank, ja.
Wir haben diesen... Die Leute hassen, dass man über Geld redet, weiß ich.
Nö, aber wir müssen es ein bisschen einführen jetzt. Das habe ich mir bei Radio Nukular abgeguckt.
Da müssen wir 30 Minuten erstmal weit ausholen. So.
Ihr geht auf unsere Internetseite www.imautokino.de. Da gibt's irgendwo so einen Spritgeldkasse, heißt das.
Spritgeldkasse. Jetzt ist es aktuell, fahren wir nicht so viel rum, aber dafür kaufen wir
uns Sprit, dann Alkohol einfach. Wir,
ja, Sprit.
Das ist für uns Sprit auch. Und ja, gebt uns bitte Geld in diese Spritgeldkasse. Dann können wir uns auch endlich mal einen eigenen Balkon leisten und müssen hier nicht bei Max Nachbarn auf dem Balkon rumhängen, der uns den netterweise zur Verfügung gestellt hat.
Ja, und damit sei das Thema auch abgehakt. Gehen wir zu Stranger Things über. Wie gesagt, ich wusste überhaupt die Serie gar nichts, bis irgendwann dann, ich hab das erste Mal von gelesen, weil es gibt monatliche Listen, wo drin steht, was alles bei in Netflix Neues erscheint und Stranger Things war eine der Highlights in der Liste und die dritte Staffel BoJack Horseman, die ja jetzt auch seit Freitag da ist. BoJack, anderes Thema, aber einer meiner absoluten Lieblingsserien von Netflix tatsächlich. Können wir irgendwann anders mal drüber reden. Und Stranger Things war erstmal nur so, da stand halt drin Spielberg, Carpenter-mäßig angehaucht, 80er-Szenario. Und es klingt immer erstmal spannend. Ich musste aber direkt an den Film Super 8 denken. Kennst du Super 8?
Ja, aber hast mir mal empfohlen irgendwann. Soll ich mal gucken? Habe ich aber noch nicht gesehen.
Na, empfehlen kann ich so halt.
Ich wollte gerade sagen, du hast mir den auch nicht empfohlen. Sondern ging es um irgendeinen anderen Film, der bessere Super 8 Film wäre. Und dann habe ich mir den anderen nämlich angesehen. Und dann meintest du, ja, da gibt's doch Super 8, aber der ist nicht so geil wie der andere. Ich weiß nämlich nicht, was das für ein Film war jetzt gerade.
Super 8 hat im Endeffekt aber auch das versucht, was jetzt Stranger Things gemacht hat, nämlich Kinder, wieder Kinder mehr in die Hauptdarstellerrolle zu pressen, so wie man das aus 84er Filmen kennt, so gerade, also gerade so Wunder aus der achten Straße und Goonies und so Sachen, so alles, was in diesem Dunstkreis von Spielberg passiert ist, auch sowas wie Stand By Me von King. Da wollte Super 8 auch so stattfinden und der hat es irgendwie nicht richtig geschafft. Der hat den Anfang sehr gut gemacht und er wurde aber irgendwann leider der hat sich zu schnell erzählt und wurde auch irgendwann zu komisch und zu kitschig und litt so ein bisschen an dem gleichen Problem, was Spielberg schon bei Indiana Jones 4 nicht hinbekommen hat. Irgendwie war der mir dann zu surreal und hat das irgendwie nicht so richtig geschafft. Stranger Things ist auch surreal, aber Stranger Things schafft das irgendwie alles viel besser zu kombinieren und hat dadurch, aber das ist halt auch der Vorteil, wenn du 8 Folgen hast, weil im Endeffekt erzählst du einfach nur einen wahnsinnig langen Film, der in 8 Kapitel aufgeteilt ist. Und das geht halt bei so einem 120-Minuten-Film wie Super 8 einer ist einfach nicht so gut. Die kurzen Fakten zur Serie sind, es gibt 8 Folgen derzeit, die erste Staffel ist seit dem 15. Juli da. Es ist Netflix Original Serie, das heißt, die könnt ihr ausschließlich auf Netflix gucken. Und so viel Hauptdarsteller hat das Ding gar nicht, sondern es introduced eigentlich sehr, sehr viele neue Gesichter oder Leute, die mir noch nicht so verbraucht sind.
Und Winona Ryder.
Winona Ryder ist halt die wahrscheinlich bekannteste so von allen, also ist mit Abstand die bekannteste, aber von der hat man ja auch nicht lange was gehört. Und das finde ich aber immer ganz geil, wenn Schauspieler, die man so im eigenen Kopf schon so ein bisschen tot gesagt hat, dann auf einmal irgendwie wieder da sind.
Ja, die hat doch irgendwie geklaut oder so, ne? Deswegen war sie weg.
Aber ich weiß auch gar nicht mehr, ich guck mal ganz kurz, wir haben jetzt hier gerade auch IMDb auf. Ich will mal ganz kurz gucken, was Winona oder Wynona, wie sagt man es eigentlich richtig?
Ich schätze mal Wynona. Ach so, okay, keine Ahnung. Was willst du gucken?
Was sie so gemacht hat. Ach so, ach was hier schon announced ist, wo sie im ersten Teil mitgespielt hat, wo sie im zweiten Teil mitspielen wird, Beetlejuice 2.
Ja, genau, ja.
Sehr, sehr gut. Beetlejuice unfassbar. Macht den auch Burton eigentlich? Weiß ich nicht. Ansonsten hat sie Edward mit den Scherenhänden war halt ein ganz großes Ding von ihr. Sie hat synchronisiert in Frankenweenie. Das war auch so ein Film aus dem Dunstkreis von Tim Burton. Oder war das sogar ein kompletter Tim Burton-Film? Ich finde das immer ganz, das ist halt auch so ein Knet-Animationsfilm.
Ja.
Ich glaube, der geht aber komplett auf die Kappe von, ja klar, Writers, Director, Tim Burton, beides. Da hat sie mit synchronisiert, ansonsten hat sie in Star Trek 2009 mal mitgespielt. Und, aber die großen Sachen, Scanner Darkly hat sie 2006 mitgespielt, der war jetzt auch nicht so mega. Zoolander hat sie mitgespielt, 2001, aber auch nur ganz klein. Und die hat halt eigentlich so eher, Mr. Deeds hat sie mitgespielt 2002 mit Sandler.
Das war der größte Flop anscheinend.
Black Swan hat sie mitgespielt.
Ja, stimmt. Ja.
Und sie hat auch in diesem Verrückt, oder wie heißt der, das ist ein Lieblings, Durchgeknallt hat sie mitgespielt. Die hat sie Susanna gespielt. Und die hatte eigentlich eher in den 90ern so viele, viele großartige Rollen. Und Geisterhaus, Bram Stoker's Dracula, Edward mit den Scherenhänden, Meerjungfrauen küssen besser, so Sachen halt irgendwie. Beetlejuice, etc. Das ist eigentlich die große Zeit. Aber jetzt die letzten Jahre war sie eher irgendwie verschollen. Und deswegen ist auch ganz schön, sie jetzt wiederzusehen. Sie ist deutlich gealtert, aber sie hat ihre Rolle, auch wenn sie ein bisschen viel gejammert hat, aber das musste sie in der Rolle natürlich auch. Warum, erzählen wir gleich. Hat sie eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Ansonsten spielt auch David Harbour mit. Der spielt Jim Hopper, den Polizisten. Und der Rest ist halt eher dann viele Leute, die man nicht kennt. Die ganzen Kids. Also zum Beispiel Dustin Henderson, der Junge mit den ohne Zähne. Der wird gespielt von Gaten Matarazzo.
Ich glaube, den werden wir noch öfters sehen. Der war irgendwie, den mag jeder.
Den mag jeder. Aber wen ich auch zum Beispiel gut fand, war Jonathan Byers, den Sohn von ihr, der Ältere, der den Will auch sucht.
Der war krass, ja, stimmt, der war krass.
Der hatte sowas, Edward Furlong, oder hieß der Edward Furlong aus Terminator, weißt du, der?
Weiß ich nicht.
Aus den ersten zwei Terminator-Filmen. Ich finde, davon hatte der krass was, so im Gesicht, so. Der hatte so eine ganz eigene Mimik und ist ganz, ganz großartig. Auch zu erwähnen ist natürlich Eleven, gespielt von Millie Bobby Brown, die dieses Mädchen spielt, die ist erst 12 und dadurch, dass die auch nicht so viel Text hatte, musste die viel mit Mimik arbeiten und ich finde, das war beispiellos. So,
fand ich auch richtig, richtig
also,
krass.
Und die Kids super gut, Mike Wheeler, also gespielt von Finn Wolfhard, unfassbar krass, der Caleb McLovin hat Lucas gespielt, den Schwarzen, Nancy Wheeler, gespielt von Natalie Dyer, auch sehr gut gewesen, die Tochter.
Wie alt ist sie?
Natalie Dyer.
Ja.
Muss ich gucken. Ich glaube, die ist so. Ich schätze mal, die ist 18, oder?
Nee, ich schätze mal, die ist 21.
Warte, wir schauen. Wie alt ist Natalie Dyer? Natalie Dyer ist. Wo steht denn das bei IMDb? Biography. Sieht ein bisschen aus wie Larissa manchmal. Das darf man aber Larissa nicht sagen. Aber ich finde, die ist. Eigentlich ist die auch nicht hässlich, aber die ist mir manchmal in manchen Szenen einfach zu dünn.
Larissa jetzt?
Nein. Steht hier, es gibt keine Auskunft auf IMDb über ihr Alter. Aber ich schätze mal 18, 19.
Nice.
Es gibt Kontaktinfos auch, wir können sie auch anschreiben, wie gesagt. Also ein sehr unverbrauchter Cast eigentlich. Und ja, die Geschichte, Chris. Erzähl mir mal was zur Geschichte.
Zur Geschichte. Am Anfang sitzen die ganzen Jungs unten in so einem Kellerraum, der irgendwie so der Hobbyraum der Jungs ist, ne? Mhm. Wo sie irgendwie sich ausleben können. Da liegt auch irgendwo Millennium Falke rum, so, weil das ja alles, ich glaube, 83 spielt oder so.
84 spielt die Serie, oder? In meinem Geburtsjahr.
Bist du 84 geboren?
Mhm.
Ach du Scheiße.
Eieieiei, der Nachtsheim ist alt.
Naja, und irgendwie haben sie es dann von so einem Dämon, ja? Und dieser, und der... Wie heißt er nochmal, der dann verschwunden ist?
Will.
Hat irgendwie dann mit diesem Dämon zu tun. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, ist ja auch egal. Dann irgendwann teilen sie sich auf und dann fährt quasi Will durch so einen Düsterwald. Und in diesem
Düsterwald, das ist eigentlich eine, ich glaube, das ist sogar eine Herr-der-Ringe-Referenz, weil sie ja die ganze Zeit auch Herr der Ringe zitieren, die Bücher von Tolkien. Die Filme gab es jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo die Jungs spielen, wo die spielt, aber sie reden die ganze Zeit vom Düsterwald und das ist halt so ein Waldstück, was in der nicht weit weg ist von Wills Haus.
Und da teilen sich dann irgendwie die Jungs auf und er fährt da quasi alleine durch und dann passiert was an seinem Fahrrad und dann verschwindet er eigentlich einfach so, ne? Das kriegt man gar nicht so richtig mit, muss ich mich jetzt wieder zurückerinnern.
Naja.
Das Problem, dass sich das so reinbinscht, aber ich glaube, der ist dann einfach.
Er rennt doch eigentlich auf sein eigenes Grundstück. Er rennt in der, also das ist jetzt, wir sind noch ganz am Anfang der ersten Folge.
Ach nee, stimmt.
Will rennt eigentlich eine Scheune von sich und
ja.
Ist auch verletzt und er blutet. Das ist ganz wichtig.
Ah, okay.
Und er rennt dann in die Scheune und dann taucht etwas auf und was ihn jagt und er verschwindet einfach. Die Lichter spielen verrückt und das ist ja eigentlich dann schon auch der Tenor für den Hauptgegner des Films, weil es hat viel mit Lichtern zu tun und viel mit
Energiefeldern und
Parallelwelten.
Ja.
Parallel dazu taucht auf einmal parallel.
Muss ich immer lachen, wenn das jemand sagt, ja.
Ja, das geht nicht mehr, ne?
Ja.
Taucht ein Mädchen auf, diese genannte Eleven, ein Mädchen mit kurz geschorenen Haaren und so einer Krankenhauskittel, die in einer Art in so einem Diner auftaucht und erstmal Essen klaut. Und erstmal will der Typ, der im Übrigen aus der Nick ist, ist der Dicke aus der Nick, der die Kranken tragen.
Der will sie erstmal verscheuchen, ne?
Der will sie erst verscheuchen, dann merkt er aber, dass er sie ruft dann irgendwie das Jugendamt an und gibt ihr zu essen und kümmert sich um sie. Und dann kommt aber im Endeffekt so eine Geheimorganisation und die, also CIA-mäßig, und die knallen dann den ganzen Laden ab, knallen auch ihn ab. Und sie flüchtet dann aber und wehrt sich mit telekinetischen Kräften und bringt halt auch einfach Leute um. Also lässt halt einfach Leute. Man merkt also, sie ist schon
Badass-mäßig unterwegs.
Sie kann ganz schön Badass-mäßig sein, aber man merkt relativ schnell auch, dass sie das eigentlich nicht will oder dass sie da Kräfte hat, die sie nur dann nutzt, wenn's sein muss.
Und sie weiß ja auch nur, glaube ich, die weiß gar nicht, wie stark sie ist und sie ist so ein bisschen ängstlich auch immer und ist auf der Flucht und hat eigentlich nur Angst, gefunden zu werden, glaube ich, so ein bisschen, ne? Und rennt da so ein bisschen halt durch die Gegend wirr.
Und so entsteht dann im Endeffekt die Geschichte. Natürlich fangen am nächsten Tag alle an, Will zu suchen, nachdem er dann nachts irgendwie nicht, die Mutter checkt dann irgendwie so, Will ist nicht nach Hause gekommen, Jonathan checkt es. Und so beginnt im Endeffekt dann
Jonathan, der Bruder
genau, von Will, die fangen dann alle an, irgendwie den Kleinen zu suchen, die Polizei ist alarmiert, hier der wie heißt der Bulle nochmal? Jim Hopper ist aktiviert, den das auch irgendwie alles sehr viel mehr mitnimmt. Warum, erfährt man auch später noch. Das erfährt man eigentlich erst so richtig in der letzten Folge. Dazu später dann noch was im Spoiler-Teil. Und alle sind halt irgendwie aufgebracht. Das hat so ein bisschen, und da kommt so ein bisschen das erste Mal so eine Twin Peaks-Stimmung auf. Ich weiß nicht, ob du
Twin Peaks... habe ich nicht gesehen.
Twin Peaks ist auch eher so eine... ist eine Film, eine Serie von nicht Fincher. Lynch, David Lynch. Von David Lynch. Und der auch ein Mädchen verschwindet in der ersten Folge. Und es geht dann im Endeffekt, oder sie, die Leiche taucht auf, so ist es. Und dann muss halt geht's eigentlich nur zwei Staffeln darum, wer dieses Mädchen umgebracht hat.
Twin Peaks habe ich schon oft gehört, haben sehr viele Fans, ne?
Das ist unfassbar. Das ist auch immer noch wahnsinnig gut schaubar, weil das ist schon sehr 80s in seiner Machart und so, es ist sehr langsam teilweise und so. Aber es hat irgendwie in Sachen Serien so viel Türen aufgeschlagen, hat so viel Cliffhanger und sowas, was halt wirklich so für die Zeit schon beachtlich war. Und es ist auch wahnsinnig beklemmt. Also es ist irgendwie richtig so, es geht hier richtig, es hat so ganz komische, schräge Momente, wo du merkst, ey, wer auch immer das geschrieben hat.
Ist das gruselig?
Das ist an manchen Stellen gruselig, es ist aber die meiste Zeit eher einfach schräg. Weil die Charaktere, du hast das Gefühl, jeder der Figuren in Twin Peaks hat einen an der Waffel.
Okay.
So. Das ist ja jetzt hier bei Stranger Things nicht der Fall. Die Figuren sind wahnsinnig gut gecastet. Wir haben halt diese drei Jungs. Wir haben Mike, Dustin. Dustin ist der Kleine ohne Zähne. Wir haben Lucas, das ist der Schwarze. Und wir haben Mike, das ist so der Hauptprotagonist, der auch der Bruder von Nancy ist. Und die drei verbinden sich eigentlich so und wollen halt das Verschwinden aufdecken.
Ja.
Dabei treffen sie dann Eleven. Die Elfie, nennen sie sie selber. Weil sie im Deutschen sagen sie Elf und dann sagen sie, wir nennen sie Elfie.
Ja.
Und die nehmen sie dann mit. Im Übrigen habe ich es auf Deutsch geguckt und muss sagen, dass es bis auf Nancys Stimme eigentlich wahnsinnig gut synchronisiert war, fand ich.
Ja, ich fand's auch gut.
Es gibt halt nur diese eine Szene, die ist halt mega dumm, wo sie die Buchstaben liest.
Ja.
Und das ist so schlimm, weil sie halt einfach es werden halt, es blinken Buchstaben auf. Und dann muss man nochmal sagen, genau. Lance Butters bester Snap dazu war so, wo er einfach nur machte, wo so Bitch can't read. Und sie mitgesnappt hat, sagt Bitch can't read. Und so, das taucht halt ein A auf oder ein R geht an und sie sagt halt L. Das ist halt so, was halt im Englischen natürlich keinen Sinn macht. So. Naja, und dann geht halt im Endeffekt diese ganze Suche los. Nancy, die gerade zusammen frischt mit ihrem Freund, dem Steve, zusammen ist.
Ein richtiger Hurenbock ist. Am Anfang.
Am Anfang. Den man so richtig, der so ein bisschen diese Klischee-Rolle ausfüllt. Als der coole Typ, der sie eigentlich nur benutzen will oder sowas
denkt. Bisschen reiche Eltern, hat er die ganze Zeit so ein 7er BMW, seine Eltern sind ständig weg, so.
Naja, hat ein Riesenhaus.
Mit Pool und so weiter.
Ja, sie ist halt so verliebt in sie, ist aber eigentlich so, dass sie sagen, wir sind nicht die graue Maus, aber sie ist so eine Schulstreberin, sie ist sehr gut, sie ist aufgeräumt und so, ist in ihrer Schule auch beliebt, hat noch diese, noch diese rothaarige Freundin.
Ja, ich wusste, dass es kommt.
Ja, du als Frau.
So ein Schwachsinn, Alter. Das Schlimme ist, ich glaube, du und der Larissa haben das gesnappt so. Und ich hab das, und dann habe ich da jedes Mal, wenn die aufgetaucht, ich war so froh, als sie irgendwann tot war, ehrlich. Och, huch, war das jetzt ein Spoiler?
Ja. Jetzt hast du wirklich gespoilert.
Nee, jetzt habe ich gespoilert, ist mir scheißegal.
Naja. Das ist jetzt auch kein wichtiger Charakter. Nee. Also die ist echt nur gemacht und die sind in dieser Serie echt gemacht, um zu sterben. Soll der einzige Spoiler sein, tut es leid. Ansonsten. Ja, und dann geht halt im Endeffekt die große Suche nach, weil Jim Hopper halt auch irgendwie relativ schnell checkt, dass dieser ganze, dieses auftauchende Mädchen und das danach so extrem gesucht wird von dieser Spezialeinheit und dass es einen Zusammenhang gibt. So, und dann fängt halt die Mutter an. Die Mutter checkt auch, dass ihr Kind nicht tot ist, obwohl ihr echt eine das sagen. Und an einer späteren Stelle wird ja dann sogar wird ja dann die Leiche des Jungen geborgen und so, und dazu dann später im Spoilerteil mehr. Und das ist alles, und alle checken irgendwie, dass hier was nicht mit rechten Dingen zugeht. Im Endeffekt gibt es dann zwei Storylines, das ist die Story rund um Eleven und es gibt die Storyline rund um das Verschwinden von Will, genau, beziehungsweise, ja. Und da laufen ja die Handlungsstränge dann auch zusammen, so.
So, da gibt's halt noch diese dritte Storyline, ich glaube, die können wir auch schon erzählen, dass es halt so ein Energiegebäude gibt noch oder so, ziemlich am Rande der Stadt, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt da in diesem Waldgebiet, und man sieht, dass da halt die ganze Zeit irgendwas gemacht wird und man weiß nicht so richtig, was es ist, und es sieht nach komischen Experimenten aus, da wurde irgendwelchen Leuten irgendwas gegeben, damit da irgendwas passiert. Und Kinder halten sich da wohl drin auf und so. Da hat man immer so das Gefühl, da sind ganz viele Kinder drin und so. Hatte ich am Anfang so. Ich konnte das gar nicht so richtig einschätzen. Es sah so ein bisschen aus wie so ein Experiment, wie das bei das Experiment und so weiter. Ne?
Aha.
Und ja, da habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht, da werden komische Sachen gemacht von der Regierung, die so ein bisschen vertuscht werden. Und da wird sich natürlich auch Mühe geben, das zu vertuschen. Deswegen wird da halt auch im Diner rumgeschossen und so. Und die sind natürlich total aufgebracht und rennen draußen rum, weil man ja nicht weiß, was kann dieses Eleven, dieses Mädchen alles mit ihren telekinetischen Kräften anstellen. Und natürlich, wenn die Bevölkerung sieht, dass es solche, dass sie solche Kräfte hat, was passiert dann? Ja, das da entsteht natürlich auch große Angst bei dieser Regierungsbehörde einfach. Die rund um diesen Arzt, ich glaube Brenner, wie heißt er nochmal?
Brenner,
ja. Der ist also ein bisschen der Leiter und der ist da quasi auf der Suche nach dieser Elfie, die ihn immer Papa nennt.
Genau, die nennt ihn Papa. Und in diesem Gebäude sieht man auch relativ schnell, dass da noch was ist, nämlich ein Tor zu einer anderen Welt, in Anführungsstrichen. Und auch darüber gibt es erstmal gar nicht so viel Aufschluss. Es fühlt sich sehr alienmäßig an und man merkt, dass da irgendwas, und alle gehen auch nur mit Schutzanzügen rein und es wird die ganze Zeit davon geredet, dass es toxisch ist. Aber was mit diesem Tor auf sich hat und was da sich eigentlich hinter verbirgt und was es mit Elfie auf sich hat in dem Ganzen und sowas, das ist erstmal alles unklar und eigentlich setzen sich diese Puzzlestücke auch erst in den letzten zwei Folgen zusammen. Und deswegen wollen wir an der Stelle auch eigentlich zur Story würde ich gar nicht mehr sagen, weil dieses Ding lebt ja auch von seinen. Ich finde, die Story ist nicht mega krass.
Ja.
Aber die Story ist gut. So, ich finde, die Story macht einfach. Also, die Story hat so dieses. Die verbindet sehr geschickt dieses Kinderfeeling. Ja. Also, dieses Abenteuerfeeling
dieses von den
Kids. Detektiv, so ein bisschen fünf Freunde-mäßig.
Ja.
Goonies-mäßig. Mit diesem Mystery-Ding. Mit diesem Alien-mäßigen Mystery-Ding. Und schafft damit so eine ganz eigenartige Fusion, die ich echt sehr. sehr, sehr zu schätzen wusste.
Genau, und dann halt noch immer pointiert diese ganzen 80er-Referenzen reingeknallt, wie zum Beispiel halt, da lässt sie dann halt irgendwann mit ihren telekinetischen Kräften so diesen Millennium-Falken mal kurz hochschweben. Das fand ich ein super geiles Bild. Habe ich auch ein paar Mal gesucht schon im Internet, weil ich das gerne dann hochladen würde bei auf der Facebook-Seite von dem Autokino. Mhm. Weil ich es echt geil fand. Werde ich wahrscheinlich auch noch machen, wenn ich es finde. Ansonsten screenshot ich das. Ja. Ich fand das irgendwie alles ziemlich stimmig und obwohl ich halt mega Schiss hatte davor, diese Horrorserie mir reinzuziehen. Und klar, es gibt natürlich auch schon in den ersten paar Folgen immer mal so Momente, wo man so, huch, was passiert jetzt mäßig ist. Aber es ist halt wirklich angenehm eigentlich. Mhm. Also man wird halt auch, man kann sich ein bisschen auf die Serie verlassen. Man kann davon ausgehen, dass man nicht so richtig geschockt wird. Also es passiert, man sieht natürlich schon ein paar Sachen.
Ich habe schon zwei, drei Szenen, wo ich auch
die waren ein bisschen
aufgeschreckt
habe. Die waren schon ein bisschen fies, so, die waren ein bisschen... gruselig und aber das ist auch okay. Also es wird immer noch in einem vernünftigen Rahmen, es findet alles in einem vernünftigen Rahmen statt und man fühlt sich nicht der puren Angst ausgesetzt. Und irgendwann weiß man auch schon, mit diesen Situationen so umzugehen und man weiß ungefähr, was da kommt und dann geht's auch. Also es gibt natürlich trotzdem noch zwei, drei Momente, die super krass, da wird richtig krass Spannung erzeugt. So, das ist schon verrückt, aber es macht Spaß zu gucken und auch wenn man nicht so horroraffin ist, würde ich euch raten, da mal reinzusappen. So, ihr könnt ja euch die erste Folge angucken, die ist noch relativ harmlos.
Wir gehen jetzt gleich auf den 80er-Referenzen-Teil ein, aber so auch mal so jetzt so ein vorläufiges Urteil oder die Empfehlung, um euch das auszusprechen. Für mich ist es tatsächlich das Beste, was ich in letzter Zeit in Serien gesehen habe. Ich glaube, ich habe seit Fargo und den Nick nichts mehr so geflasht. Mhm. Aus völlig anderen Gründen als die beiden Serien. Fargo ist halt einfach eine wahnsinnig krasse Krimiserie mit ganz, ganz krassen Figuren so. Und The Nick ist einfach in seiner Erzählstruktur und seinem Sound und von seiner Stimmung so widerlich morbide, das ist halt einfach ein, und dieses ganze 19. Jahrhundert Krankenhausthematik, das ist halt einfach unfassbar, eklig auch und so, aber auch einfach spannend und krass gecastet und sowas. Das ist eine ganz, ganz tolle Serie. Stranger Things macht was ganz anderes. Stranger Things beruft sich auf die Formel der 80er. Ohne dabei, das ist jetzt ein Zitat, was ich tatsächlich von meiner Facebook-Seite nehmen muss, als ich gesagt habe, dass ich Stranger Things gucke, hat jemand drunter geschrieben, diese Serie ist so sehr 80er, ohne dir die ganze Zeit mit der Faust ins Gesicht zu schlagen und zu sagen, ich bin 80er. Und das macht diese Serie so verdammt gut, weil sie erzeugt auf eine völlig natürliche Weise ein Gefühl, was ich so vor 20 Jahren das letzte Mal hatte. Mhm. Und nicht, weil sie das unbedingt muss, weil diese Duffer Brothers jetzt hier gedacht haben, wir machen jetzt das gerade. Na klar, was ich schon gesagt habe am Anfang, es ist ein völliger Liebesbrief an die 80er und an das, was in den 80ern Filme gemacht haben. Und aber mit dem Ding sind sie so krass on point. Und was man auch sagen muss, dass das Casting, gerade diese drei Jungs, also Wilma ausgenommen, den sieht man nicht so viel. Aber Mike, Dustin und Lucas, die sind so on point vom Casting her. Mhm. Also Dustin spielt, der kennt ihn in jedem 80er-Film, der ist so ein bisschen Chunk-mäßig aus den Goonies, so dieser Dicke, der immer den Wabbeltanz macht. Aber der Typ ist so krass vom Casting her. Und der ist so geil. Und die sind so cool, auch wie sie mit diesen bösen Jungs immer zoffen und so. Und wie sie dieses Abenteuer lieben und wie sie mit dem Herzen dabei sind und wie sie mit dieser Elfie umgehen und was sie für Ideen haben und sie sind smart, aber trotzdem auch kindlich naiv und wie sie Stärke zeigen und Angst zeigen und das ist so, wann ich das letzte Mal sowas Krasses gesehen habe. So.
Ja, finde also ich
auch.
Ich
war wirklich hellauf begeistert, wie gut diese Jungs gecastet sind und die tragen diese Serie auch zusammen mit Elfie einfach halt auf Händen durch diese Serie einfach auf Händen und sagen so, hey, wir machen das Ding halt qualitativ hochwertig. Was aber trotzdem dazu kommt, ist Jonathan, so wie hier Joyce Byers, beide extrem gut spielen. Jonathan spielt wahnsinnig gut diesen verstörten Sohn, der halt irgendwie nichts Böses will, der trotzdem auf seine Art und Weise ein Creep ist.
Genau, er ist ein Creep auf jeden Fall.
Jim Hopper spielt einen wahnsinnig warmherzigen, aber trotzdem auch kaputten Bullen.
Am Anfang wirkt er eher so ein bisschen so, als wäre der coole Daddy so. Ist so ein kleiner Bully, der dann immer auf der Polizeistation dann auch so Leuten irgendwas in den Kaffee wirft und so und da so alle mal so ein bisschen an den Ohren zieht und so ein bisschen neckt und so. Aber dann merkt man auch, wie warmherzig er ist und so. Gerade als es dann um das Thema Kindesverschwunden geht, so wird er halt richtig, richtig empathisch und kümmert sich unfassbar krass um diese, ich glaube Joyce heißt sie, ja, die von Winona Ryder ja gespielt wird so und geht da richtig drin auf und riskiert da eigentlich alle. Und man merkt ihm so ein bisschen
an. Er zeigt halt Eier,
genau. Man merkt ihm auch an, irgendwie, dass er, da hat er so ein bisschen drauf gewartet, so auch auf dieses Ding so. Und der wird krass versucht von dieser Regierungsbehörde da halt einfach so, die wollen den in Schacht halten, sondern das gelingt denen halt einfach nicht, weil er will das unbedingt aufklären, was mit diesem Jungen passiert. Und am Ende schafft das ja dann wahrscheinlich auch.
Vielleicht.
Ja. Ich bin heute richtig im Spoiler-Mode. Ne?
Ich versuche hier gerade mega vorsichtig, die Leute durch diese, in die Serie zu führen. Du bist hier
aber ja, ist, ja, okay. Aber dann müssen wir einfach nochmal das
Posten. Also, man muss sagen, dass die Serie auch ein bisschen so verläuft, wie man sich's vorstellt. Also, die Story hat schon Wendung, aber sie hat jetzt nicht diese Game of Thrones Momente, weißt du, sie ist jetzt nicht so, dass du denkst, boah, krass, das hätte ich einfach nicht kommen gesehen, sondern es ist eher, es ist ja schon alles eine sehr klassische Erzählstruktur aus einem klassischen 80er Film, einfach nur sehr weit ausgedehnt. Ich mag das Setting total, ich mag dieses Kleinstadt-Setting, ich mag das, weil das halt mich auch wieder an Twin Peaks erinnert, so. Also ich kann gar keine, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie gut ich das finde. So, ich glaube, man hört schon raus. Das ist, also für mich ist es die Serie des Jahres so bis jetzt, weil ich habe viel gute Sachen gesehen, aber nichts, weil die Idee ist so gut. Und sie ist halt, ich finde eine gute Idee und dann noch so eine Umsetzung draus zu machen, das ist halt, das hat man halt in One in a Million so. Und das ist wirklich in der Zeit, wo Retro gerade so angesagt ist und wo jeder wieder was wie machen will wie in den 80ern und viele Filme wieder so in eine Richtung gehen und sowas. Ich meine, wir haben das in den letzten 5, 6, 7 Jahren ja schon gehabt, Driver oder sonst irgendwas, so Filme, die einfach so ein bisschen wieder dieses, die Sachen machen wollen, wie man sie früher gemacht hat, zwischen dem ganzen, weil man es in den 2000er haben, hat man sich einfach übernommen, hat man zu viel Trash gemacht. Und jetzt geht man auch wieder mal in so Richtung. Und das ist schon sehr, sehr gut.
Aber ganz kurz, ich bin ja immer dann so ein bisschen missionarisch unterwegs und wenn ich war wirklich komplett angefixt von der Serie nach der ersten Folge und hab dann, da war für mich auch klar, okay, ich guck das weiter, ich hab dich ja vorher dann wieder 3, 4 Mal gefragt, so, ist das okay, von wie gruselig ist das, so kann ich das gucken und so und wie ich das immer so mache, genau wie ich im Disneyland, glaube ich, vor jeder Achterbahn, vor allem, wo ich reingegangen bin, angeschrieben habe, gefragt habe, wie schlimm ist das ungefähr, kann ich das fahren oder werde ich da drin sterben und ganz ehrlich, so nach der ersten Folge war es für mich klar, das ist richtig geil und dann habe ich natürlich auch versucht, den Leuten das in meinem Umfeld so ein bisschen näher zu bringen und zu sagen, hier Arbeitskollegen und so weiter, guckt euch das mal an und dann war ich da auf verschiedenen Plattformen, habe das da auch nochmal gepostet und da habe ich super oft gelesen, ja, keine Ahnung, ist mir zu viel, sieht zu viel nach dem und dem aus, ist zu viel das und das. Und es gibt halt diese Leute, glaube ich, wie wir es dann halt sind, oder vor allem du, weil ich habe ja nicht so viel 80er-Referenzen entdeckt, wie du es hast, so. Aber wir freuen uns darüber und wir finden das schön gemacht und wir finden das eine geile Idee. Es gibt auch voll viele, die das, glaube ich, so sehen, von wegen, ja, das kenne ich ja alles schon, das habe ich ja alles schon mal irgendwo gesehen, weißt du? Ich habe das super oft gelesen, dass Leute das halt nicht so geil finden, weil sie halt so sagen, ja, das ist irgendwie auch nichts, was ich noch nicht gesehen habe, so in dem Sinne, ja. Das habe ich voll oft gelesen, irgendwie. Ja. Nicht auf Twitter. Auf Twitter sind immer die Leute, glaube ich, immer ein bisschen schlauer.
Auf Facebook war es bei mir tatsächlich so, dass das ganz, ganz, also ich kann jetzt kurz, hier ist das Internet gerade nicht so geil, aber also beim Facebook war zum Beispiel bei mir, die Leute waren fast durch die Bank weg, alle auf meiner Seite und alle waren so, ja, krass und sowas. Und die Leute, die ich dadurch angefixt habe, die es dann noch angemacht haben, weil ich halt einfach schon durch Snapchat und durch Facebook so eine Euphorie verstreut habe und dann noch auf Twitter und Instagram, waren halt die meisten, die es dann angefangen haben, mir direkt geschrieben, so nach der ersten Folge schon, boah, ich binge das jetzt durch und ich habe das jetzt gerade in einer Nacht durchgeschaut, wie krass ist das denn und so. Also es war schon, es ist der Serie gegenüber eine wahnsinnig positive Stimmung, finde ich.
Ja.
Und ich habe jetzt nicht einmal gelesen, dass es für Leute das Ding ist und ja, das gerade der Shit ist und ja, klar, es sind viele Referenzen drin, das ist ja auch Absicht von diesen Duffer Brothers, aber man muss auch dazu sagen, das hat Kevin Klose gestern tatsächlich auf Snapchat, Kevin Klose ist der eine von Joyce, diesem Fernsehsender,
ja,
und der hat gestern eigentlich das Richtige gesagt, der meinte so, das ist für ihn eine der liebevollsten Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, was die Details und sowas angeht. Auch wie viel, was da für Poster im
Hintergrund sind. Genau, ja, ja, ja.
Da sind so viele Sachen drin.
Dieses Tom Cruise Poster im Hintergrund in diesem, in dem Zimmer von, hier, Ding, wie heißt das Mädel nochmal?
Lev.
Nee, von der
Nancy.
Genau, von der Nancy. Die hat so ein Tom Cruise Poster im Zimmer hängen. Das finde ich so geil. Das hätte ich so gerne im Zimmer, weil das ist so kitschig, Tom Cruise mäßig. Ey, fantastisch, wirklich.
Ja, oder dass auch einmal die Kamera am Fernseher vorbeifährt und dann guckt der He-Man und so. Das sind halt alles so Sachen. Das sind so Kleinigkeiten, aber auch, und da sind aber trotzdem so viele gute Ideen drin.
Oder wo er vom Radio sitzt, ja, wo die zwei Brüder vom Radio und er zeigt denen ihm The Clash oder so und dann bangen sie beide mit den Köpfen so und sitzen davor. Das ist irgendwie auch ein super süßer Moment, irgendwie, wo der große Bruder dem kleinen Bruder so ein bisschen.
Ganz wichtig, auch Soundtrack.
Ja, Soundtrack.
Unfassbarer Soundtrack.
Also ich höre seit einer Woche Sunglasses at Night, weil ich den Song einfach dadurch wiederentdeckt habe, so, weil es gab ja mal irgendwann in den 90ern so dieses Eurodance Remake so. Und das fand ich ja so schlimm. Und dann habe ich irgendwie mein Leben lang diesen Song nicht so richtig gehört und diese Original. Originalsong ist halt einfach der geilste Song der Welt, Alter. Den höre ich, ich bin vorhin bei dir reingekommen, hab den Song gesungen, so, weil ich einfach, ich höre den wirklich ungelogen seit einer Woche, jeden Tag, fünfmal, so. Richtig geil.
Das gibt, ja, aber, also, die gibt's ja auch die eine Szene, die, ich glaube, das Ende der dritten Folge, damit endet die letzte, die dritte Folge endet damit, da habe ich Rotz und Wasser geheult. Mhm. Wenn dann, da läuft der Peter Gabriel mit, We could be heroes, just for one day. Und das ist einfach, die Szene ist so krass. Sie ist einfach so krass umgesetzt.
Ja, aber Heroes, nee, das ist doch Bowie.
Ich glaube, in dem Fall ist es aber, es ist nicht die Bowie-Version, es ist okay. Die Peter Gabriel-Version.
Sicher? Naja, egal.
Ach, ich habe auf Twitter auch mehrmals gelesen, dass Peter Gabriel ist.
Ah ja, gut, dann ist mir auch scheißegal.
Vielleicht war es auch Bowie, aber nein, ich erkenne auch den Unterschied zwischen Bowie und Peter Gabriel. Nein, es war Peter Gabriel.
Weiß ich auch nicht.
Auf jeden Fall auch da die Musik und generell diese ganzen Synthi-Flächen und sonst was, dieses Wabernde, dieses bisschen, ja, was ja auch Kavinsky und sowas die letzten Jahre gemacht hat und sowas, dieses Drive-mäßige, dieser Soundtrack ist einfach...
Das ist schon geil.
Der ist so geil und der ist so das Geile an dem Soundtrack ist, der ist so unaufdringlich. Mhm. Der passiert so und die sagen mir nicht so, oh ja, guck mal, wir haben noch mal mehr 80er reingebaut, so hör mal, sondern du hast das Gefühl, das ist einfach, das passiert aus ganz natürlichen Zwecken und deswegen ist dieser Soundtrack ist so eine Wucht und wie viel geile Synthies da drin, wo ich ein paar Mal echt davor sage, so, boah, das muss man samplen.
Ja. Ey, aber genau das, und es passt übrigens, der Soundtrack passt auch super oft so zu den Szenen, so ist mir aufgefallen. Also es gibt ja diese Szene mit diesen Sunglasses at Night und Sunglasses at Night, da geht es ja auch um irgendwie jemanden observieren und so weiter, ne, und aus Eifersucht. Und genau das passiert dann auch in der Szene. Das fand ich schon ein bisschen, fand ich schon geil. Aber das habe ich dann erst gecheckt, als ich mir dann beim Song hören, ist mir so richtig das aufgefallen, um was es in dem Song geht. Dann habe ich mich nochmal dran zurückerinnert, um was es in der Szene ging. Und dann habe ich mir gedacht, ach geil. So, das war auch nochmal so ein kleiner Flash. So, ja. Das fand ich ziemlich cool. Ja.
Und ich finde, ihr könnt euch nichts Besseres antun, wenn ihr dafür irgendwie für diese Themenfelder überhaupt. Und wenn ihr die nicht habt, dann ist es eh nicht euer Ding. Also wenn du nicht irgendwie ein bisschen diese Liebe für dieses Retro-Ding hast, was ja wie gesagt momentan viele haben. So, mein, das ist ja gerade mehr Retro als jetzt gerade haben wir, geht ja gar nicht. Die Leute zocken wieder Pokémon, ein NES kommt wieder raus, Blink ist in den Charts, die Beginner sind in den Charts.
Radio Nukular ist auf Tour.
Ja, aber tatsächlich der Erfolg von Radio Nukular krass darauf zurückzuführen, dass einfach die Leute Bock haben, an alte Geschichten zu erinnert zu werden und deswegen kaufen sie wieder Spielzeug und deswegen macht Hasbro wieder das und das und deswegen gibt's einfach, es ist einfach gerade. Die Leute haben einfach wieder, deswegen kommen die Ghostbusters ins Kino, deswegen laufen die Turtles so, weil es halt einfach auf der einen Seite, es ist Retro, auf der anderen Seite werden noch Sachen wieder an sie herangetragen.
Ich hab's gerade falsch verstanden. Ich hab erst gedacht, du sagst jetzt gerade, der Erfolg von Radio Nukular ist, dass ihr die Leute dazu gebracht habt, wieder irgendwie hinzugehen. Ja,
wir haben das weltweit zu verantworten.
Das habe ich gerade so verstanden. So. Das wär,
nein, ja. Aber der Radio Nukular funktioniert ja auch, weil die Leute Bock haben auf alte Gefühle so und wir vermitteln das natürlich auch mit. Und wie gesagt, das ist, was gerade auf dem Markt passiert, so, zeigt einfach nur, dass die Leute sich immer noch am liebsten von alten Geschichten irgendeiner Sachen, die sie auch noch schon mal berührt haben, wieder inspirieren lassen. Und deswegen passt Stranger Things genau in diese Zeit und macht das möglichst Beste draus. Und ja, das ist mein Urteil. Also, weiß nicht, was man mehr kann ich dazu nicht sagen.
Nee, ist auch alles gesagt darüber. Also ich finde es auch, ich habe dir ja vorhin auch schon gesagt, eigentlich, wie ich es finde. Danach hast du ja mit deinem, ich habe halt so ein 2-Minuten Urteil abgegeben, dann hast du, glaube ich, jetzt 20 Minuten geredet, aber das ist halt so bei uns.
Das Beste, was es ist.
Und deswegen brauche ich jetzt auch nichts mehr zu sagen. Aber es ist halt geil. Und wenn ihr auch nicht so horroraffin seid, das ist auch cool, dass wir auch zwei verschiedene, ich glaube, du zockst auch öfter mal so ein Horrorspiel oder so, ne? Also ja. Du bist schon da, du kannst schon einiges ab, ich kann das halt nicht so. Trotzdem ist das für mich halt, trotzdem ist das für mich geil gewesen, das zu gucken und ich bin auch da nicht wahnsinnig erschrocken. Dann habe ich mich auch im Nachhinein noch ein bisschen mit diesen ganzen Referenzen befasst und habe dann auch geguckt, okay, ich habe voll oft gehört so. Ich glaube, ich finde Interstellar war ein Film, der auch so ein bisschen in die Richtung ging, weil da gab es auch so eine Parallelwelt, wenn wir jetzt mal zu Parallelwelten kurz kommen können, so in Film. Dann gab es ja, wo dann quasi der Junge in dieser Parallelwelt in diesem Zimmer gefangen ist und die dann eben, weißt du, was ich meine? Hast du ihn gesehen?
Interstellar.
Ja. Und dann gab es ja noch, und dann habe ich rausgefunden, dass Poltergeist, den ich ja nie gesehen habe, weil er Poltergeist heißt und ich dabei schon Angstzustände bekomme, dass es in dem Film eben auch so diese Geschichte gibt, dass halt mit einem Mädchen kommuniziert wird, das dann quasi in dieser Parallelwelt über diesen Fernseher dann mit der Familie reden kann oder so, ne? Das ist schon auch ähnlich und das
ist. Poltergeist ist ja auch total, also Poltergeist ist auf jeden Fall eine der großen Referenzen einer der spürbaren Referenzen, finde ich, in Stranger Things. Ja. Ich habe mal zwei Sachen rausgesucht für uns, weil wir gerade bei dem Thema sind. Einmal von Vulture.com. Und also wir nennen immer Quellen, wir wollen jetzt nicht jetzt unser Wissen verkaufen, das macht man nämlich nicht. Einmal Vulture und einmal Geek.com und einmal Vulture.com. In Vulture.com werden, die sagen, A Stranger Things Glossary, every major film reference in the show from A to Z. Oder A to Z, oder sag ich A to Z, aber keine Ahnung, bin schlecht.
Nee, bei Jay-Z sagt man ja auch Jay-Z.
Jay-Z, A to Z, okay, stimmt, danke. Ja, und da werden halt viele Sachen aufgeführt, die ich persönlich nicht kenne. Das erste natürlich im A, was da auftaucht, ist Aliens, Aliens 1 und Aliens 2. Da müssen wir Geständnisse machen, oder fang du mal an mit deinem Geständnis.
Ich habe den nie gesehen. Also ich habe die Alien-Filme nie gesehen und ich habe auch noch einen Film nie gesehen. Ich weiß nicht, ob ich dir das jetzt schon sagen kann. Das Problem ist, dass wir es wahrscheinlich über den Tisch springen. Es gibt einen Film, den ich nie gesehen habe. Es war mir immer unangenehm, das laut zu sagen. Ich sag's jetzt, aber das muss ich länger ausholen, weil wir machen ja den nächsten Monat, also im August gibt's ja den Disney-Monat, so haben wir gesagt. Und jetzt habe ich gerade mal mit dir drüber gesprochen. Wir werden wahrscheinlich dann im September sagen, okay, jetzt kümmern wir uns um Hausaufgaben. Du hast mir schon mal was gegeben.
Was wir noch nicht besprochen haben, Black Books.
Was wir noch nicht besprochen haben, eine Serie, die du geguckt hast, die du mir dann auch noch geschenkt hast. Und dann würde ich sagen, reden wir noch über einen anderen Film, den habe ich nämlich noch nie gesehen und ich glaube, dass es für viele ein Film der Kindheit war. Und zwar ist es E.T. Habe ich nie gesehen. So. Ist vielleicht auch, liegt auch an meinem Alter, weiß ich nicht so. Mhm. Und habe ich bestimmt auch ein paar Mal verpasst. Ist aber eigentlich ein Film, den du mal gesehen haben musst. So, das ist einfach so. Und deswegen werde ich den nachholen und dann werden wir dann nochmal drüber reden. Das fände ich sehr cool.
E.T. habe ich aber auch tatsächlich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen und habe den auch gar nicht mehr so gut vor Augen, weil ich den als Kind auch immer beklemmend fand. Ich fand E.T. immer eine geile Figur so, aber ich fand den als Kind immer sehr, boah, der ist auch als Kind wirklich gruselig gewesen. Er ist sehr düster und irgendwie, ja, noch mit der sehr kleinen Drew Barrymore, damals als Kinderstar. Ich kann schon verstehen, dass man den jetzt auch nicht die letzten Jahre guckt, weil viele finden ihn auch heute gar nicht mehr so geil. Ich finde es aber ein gutes Ding, den gucken wir, weil ich muss den auch mal wieder sehen und da können wir mal gucken, ob der Film heute noch das hat, was er damals hat. Ich tease aber auch natürlich eine völlige Referenz in Stranger Things. Aliens ist auf jeden Fall spürbar. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle ganz kurz sagen, dass wahrscheinlich jetzt um auf die Referenzen besser eingehen zu können, beginnt im Endeffekt jetzt der Spoiler-Teil. Also wenn ihr nichts mehr jetzt ab Ihr habt jetzt schon zu viel Kleinigkeiten über die Story erfahren, aber wenn es jetzt nicht mehr werden soll, dann müsst ihr jetzt vielleicht besser ausschalten und später wieder anschalten. E.T. Nee, Aliens. Alien-Referenz ist ganz klar, vor allem mit den ganzen Gates. Also wenn sie da reingehen, wenn das so,
ja,
wenn sie diese Anzüge haben, diese Schutzanzüge, dann sind die Lichter von innen drin. Das erinnert sehr an Alien. Sachen. Ich muss aber auch dazu sagen, das wird auch auf völliges Unverständnis stoßen. Ich habe den ersten Alien damals gesehen oder jetzt vor ein paar Jahren, vor 8, 9 Jahren zuletzt und habe die 2, 3, 4 beziehungsweise dann Prometheus nie geguckt. Manchmal ist es einfach so. Ja, ich habe den Film auf DVD und Blu-ray in allen Varianten und ich habe es einfach noch nie gesehen. Weil ich stelle es mir immer und sage immer so, ja, das ist halt das Problem, dass man irgendwann sagt, so, ich muss die jetzt alle mal wieder gucken oder ich muss die jetzt mal generell gucken, weil ich die irgendwie entweder als Kind gesehen habe oder halt schon einfach vielleicht auch noch nie, wie jetzt bei Alien 2, 3, 4. Aber die Zeit nimmt man sich so selten. Weil dann ist doch wieder was Neues da. Dann kommt wieder da eine Blu-ray raus. Dann macht man wieder das, dann nimmt man das mit. Dann geht man da ins Kino. Und dann bleiben so Sachen halt liegen.
Ja.
So. Trotzdem kennt man ja die typischen Bilder von Ripley und Co. Außerdem habe ich auch Alien Isolation gespielt. Das ist ein sehr, sehr geiles Spiel zum Alien-Film. Und ja, also man spürt halt ganz klar diese Referenz auch mit dem Ei, was sie da noch finden.
Mhm.
Dieses kaputte Ei, wo man merkt, dass was geschlüpft ist und was im Übrigen nicht eingegangen wird. Ob es eigentlich das Monster ist oder ob das Monster nochmal sozusagen...
Ob das ein Ei gelegt hat.
Das ist nicht ganz klar geworden. Und ja. Ob da nochmal was draußen, ob es einen Nachfolger gibt, den wir vielleicht noch gar nicht kennen.
Oder es war ein sehr großes Huhn.
Ja, es war ein dummes Huhn. Genau, also Alien ist auf jeden Fall eine völlig spürbare Referenz. Hier wird noch genannt Alter State, habe ich aber leider nie gesehen, genauso wie Blow Up, der ja auch genannt wird, kenne ich auch überhaupt nicht. Auch Buddy Double ist mir völlig fremd.
Aber die Liste können wir vielleicht ja mal posten irgendwo auf Twitter oder so, dann könnt ihr euch die selbst nochmal reinziehen.
Könnt ihr die selber nochmal reinziehen und da steht nämlich auch immer dabei, wo die Referenz auftaucht. So, wir gehen jetzt einfach auf das an.
Diese Lichterkette, die Lichterketten-Referenz, wo kommt die her? Oder hat das keine Referenz? Weil das ist, ich finde, das sind voll die geilen Bilder.
Close Encounters of the Third Kind heißt der Film hier.
Okay. Weil das sind richtig geile Bilder, wenn diese Lichter anfangen, so rum zu also anzugehen und dann auf einmal hängen diese Lichterketten überall im Raum verteilt.
Das ist Dings, die ungewöhnliche Begegnung der dritten Art.
Richtig geil. Also wirklich, das finde ich ein super schönes Bild.
Den habe ich aber geguckt als Kind. Den fand ich krass. Das ist doch hier. Den habe ich. Ja, ja, klar. Unheimliche Begegnung der dritten Art. Das ist daran eine Referenz. Dann ist eine Referenz auf jeden Fall in Carrie drin. Carrie, den Horrorfilm mit dem
Mädchen, Stephen King,
ne? Ist Stephen King, der, wo das Mädchen gedemütigt wird und dann auf der Feier mit dem Schweineblut und die dann die Halle abfackelt und so. Gab es ja auch vor ein paar Jahren ein Remake mit der Chloe Mendes oder wie die heißt, wie heißt die Kleine, die jetzt auch bei dem neuen Bad Neighbors mitgespielt hat. Auf jeden Fall, aber der erste Carrie ist halt Kult. Er ist halt richtig asozial.
Habe ich auch nicht gesehen. Aber geht halt auch in diese Horrorrichtung, ne?
Aber da ist natürlich diese Telekinese von Elfie auch ein bisschen her. So. Also das ist einfach dieses Ganze. Die lässt ja auch Sachen schweben und Leute sterben und sonst irgendwas und richtet so die hin, die sie demütigt.
Ich finde das so badass, wenn sie wo sie auf dieser Klippe stehen und sie so richtig asozial einfach nur so mit ihrem Kopf nickt immer und dem dann irgendwas so...
Das ist das Geilste.
Das ist so geil. Oder wie sie auf dieses Auto zufahren, auf den Fahrrädern, es kommt dieses Auto von dieser Regierungsbehörde auf sie zugefahren und sie weiß, okay, ich muss irgendwie dieses Auto hier wegschaffen und dann hebt die dieses Auto über die... Aber wo kommt diese Referenz her? Das habe ich auch
gesehen. Das ist, glaube ich, eine IT-Referenz.
Genau, das ist eine IT-Referenz, ja. Auf jeden Fall richtig geile Szene und wie sie dann auch immer so ohnmächtig wird und so, das ist schon alles ziemlich geil, ey.
Sie wird ja mal ohnmächtig, wenn sie zu viel Kraft angewendet hat. Es gibt natürlich auch ganz viele Referenzen an Empire Strikes Back. Mhm. Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema tatsächlich, weil es spielt ja 3 Jahre nach Empire Strikes Back. Dem Release des Films spielt es ja. Und da wird ja auch die ganze Zeit
Lando
Calrissian zitiert. So, denk an Lando. Und das dann zitiert ja ständig Star Wars und Yoda und sonst irgendwas. Und das ist halt geil. Also das ist halt, dann, da geht natürlich mir als Star Wars-Fan, man sieht Millennium Falcon, auch noch den alten Spielzeug Millennium Falcon, den man immer haben wollte. Da geht einem natürlich irre das Herz auf. So.
Sag mir Lando, sag mir Warten.
Danke. E.T., wie gesagt, die Fahrradszene, absolut E.T., dieses ganze Fahrrad rumfahren, dass sie vorne drauf sitzt, dass sie das Auto anhebt, überkrass E.T., ist ja auch gelistet. The Evil Dead ist eher keine wirkliche Referenz, hängt aber ein Poster in Jonathan's Zimmer, wo sie ja dann noch gesagt wo nach dem Tod, angeblichen Tod von Will, der Vater dann nur sagt, so hängt das ab, das ist pietätslos und so, hängt im Hintergrund ein Evil Dead Poster.
Ja, stimmt,
so ein krasser Kult-Horrorfilm, der ja damals alle schockiert hat in den 80ern. Firestarter wird hier noch genannt und The Fog, da habe ich leider überhaupt keinen Bezug zu. Was ich aber auf jeden Fall, wo ich krassen Bezug zu habe, ist The Goonies. Hast du den gesehen?
Nee, ich schüttle den Kopf, den habe ich auch nicht gesehen. Oh Gott, der Max fasst sich an seine wenig behaarte Stirn.
Halt dein Maul.
Ich muss mir ständig Sachen über meine Haare anhören. Jetzt geht's mal in die andere Richtung, mein Freund.
Die Goonies ist ein Abenteuerfilm über Jungs, die so einen Schatz suchen und dabei so eine böse Gegenspielerin haben. Und der Film lebt halt auch von dem Zusammenspiel der Kinder.
Ich glaube, den habe ich aber schon gesehen. Ich glaube, den habe ich doch gesehen.
Allein Chunk, Alter. Goonies ist halt absolute Inspiration für diese Kindergruppe.
Ja, das habe ich wahrscheinlich gesehen, aber das habe ich, ich glaube, ich habe auch E.T. bestimmt mal irgendwann gesehen mit meinem Vater oder so, aber da kann ich mich halt auch nicht mehr groß dran erinnern. Das ist halt so.
Goonies gucken, Alter. Goonies ist einfach der Shit. So, ich habe den letztes Jahr wieder geguckt, der ist phänomenal. Wirklich, Leute, Goonies, Alter. Ich vergötter die Goonies. Richard Greenberg wird hier noch genannt, kann ich aber gerade überhaupt nicht zuordnen. Deswegen auch das lasse ich aus. Genauso wie The Last Starfighter, den habe ich zwar vom Hammes zum Geburtstag bekommen letztes Jahr oder dieses Jahr. Den muss ich noch gucken. Kam auch 84 raus, soll auch so ein Film sein, der sich ganz viel mit so Rollenspiel, D&D und sowas beschäftigt. Und daran sein scheint auch dieser Anfang von Stranger Things angelehnt. Manhattan Project habe ich ebenfalls nicht gesehen.
Ich auch nicht. Ich habe auch super, ich glaube, fast alles nicht gesehen aus der Liste. Das ist eigentlich sau traurig.
Was ist denn aber Manhattan Project? Naja, egal. Aber ist
ein Film dabei von 2013, habe ich gesehen, ne? Oder so.
Ah ja, kenne ich aber auch nicht.
Ich auch nicht.
Jaws, der Weiße Hai ist eine große Referenz im Film. So tatsächlich, weil zum Beispiel Barb ja auch dann stirbt, weil sie, also das Monster blutet, wird ja angelockt, genau, ja, von Blut. Und das wird ja sogar gesagt, so, der Hai, das Monster verhält sich wie ein Hai.
Genau.
Und es hängt auch einmal ein Jaws-Poster irgendwo. Und es ist halt absolut krass. Das Monster ist krass von seinem Verhalten an den Hai aus der Weiße Hai angelehnt. Ja. Minority Report wird hier noch genannt, weil Ellie ja immer im Wasser ist.
Okay, ja.
Wenn sie diese Parallelwelt Telekinese, genau, anwendet, dass das durch dieses perfekte Salzwasser-Gemisch im Endeffekt herbeigeführt wird. A Nightmare on Elm Street ist hier noch genannt, die Freddy Krueger-Filme. Upside Down,
ja, das ist eine Riesenliste.
Ich versuche es manchmal, sehe ich die Referenz nämlich selber nicht. Bei manchen Sachen kann ich selber mir herbeiführen, aber bei manchen auch nicht. Ist auch egal. Dan O'Bannon wird hier noch genannt, Poltergeist wird genannt, Predator wird auf jeden Fall genannt. Scanners wird natürlich genannt, Stand By Me wird genannt. Stand By Me ist ja auch ein absoluter, auch auf einem Stephen King-Roman basierender Film mit den Jungs, die da eine Leiche finden. Auch ein mega schöner Film. They Live wird genannt, The Thing wird genannt, da hängt auch einmal ein Poster im Hintergrund. Under the Skin von 2013 wird genannt mit Scarlett Johansson, den würde ich aber tatsächlich nicht, kenne ich nicht. Und Videodrom wird noch genannt. David Cronenbergs Horrorfilm about the fusion of technology and human flesh doesn't have much in common with Stranger Things. Okay.
Under the Skin.
Ist auf jeden Fall, gibt ganz, ganz viele Referenzen. Die Horrorfilm-Sachen, auch wenn das Monster auftaucht, erinnert an Sachen, die man schon gesehen hat. Das Monster hat ein sehr interessantes Design. Es ist irgendwie so eine Mischung aus Resident Evil und Resident Evil Pflanzenmutanten.
Ich wollte gerade sagen, sieht aus wie so eine fleischfressende Pflanze mit
bisschen Alien drin.
Menschenkörper, so.
Vielleicht einer der wenigen Kritikpunkte an der Serie ist tatsächlich, dass das Monster nicht so geil aussieht, animationstechnisch.
Ja, finde ich auch nicht geil.
Aber
da frage ich mich, soll das extra so aussehen vielleicht?
Nee, wenn sie wollen, dass es an die 80er angelehnt ist, hätten sie eine Puppe gebaut.
Okay.
Das hätte ich viel geiler gefunden, wenn sie eine Puppe gebaut hätten, weil das ist ja das, was auch Star Wars jetzt wieder bei Episode 7 so krass gemacht hat und jetzt auch wieder krasser verfolgt, dieses so, wir gehen viel mehr auf dieses Reale, das was da steht und nicht nur auf Greenscreens. Und das finde ich, wenn sie das noch gemacht hätten, wäre die Kür gewesen. Das Monster, aber das ist natürlich auch für das, was wir mit dem Monster vorhatten und gerade diese hektischen Verfolgungsjagden, ist sau schwer, das mit einer Puppe umzusetzen. So, ich verstehe schon, warum sie, aber da hätte man, also die paar Euro hätte man noch, die paar Millionen hätte man auch investieren müssen, damit das Monster ein bisschen besser aussieht. Hm. Wir posten diese Vulture-Liste hier einfach mal drunter. Ich habe ja noch eine andere, aber die gucke ich mir jetzt nicht alles nochmal an. Aber da steht auch nochmal Dungeons and Dragons wird erwähnt, und so weiter und so fort. Also es gibt sehr, sehr viele Listen, die euch sagen, Entschuldigung, ich mache hier zu, wenn ich lese und ganz, ganz viele Listen, die euch sagen, wo ihr Referenzen findet. Eine posten wir auf jeden Fall noch in dem Blogbeitrag, nämlich die von Vulture. Und dann könnt ihr euch da selber nochmal ein Bild von machen. Aber ja. Jetzt haben wir ein bisschen auf die Referenzen immer eingegangen. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz, wenn wir jetzt eben Spoilerteil frei befinden oder im Spoilerteil befinden, können wir nochmal ganz kurz über Lieblingsszenen reden und über das Ende. Wie wir das Ende fanden und was wir uns auch vielleicht so ein bisschen von der zweiten Staffel versprechen, weil ich glaube,
die... Müssen wir jetzt das Ende, wollen wir das nochmal erklären, was passiert ist, oder wissen das die Leute jetzt eh, wenn sie sich das anhören?
Nee, wir erklären es nochmal ganz kurz. Möchtest du?
Ja, ich brauche mal ein bisschen länger, um mich in die Situation. Ich will jetzt erstmal über Lieblingsszenen reden, glaube ich.
Mach das.
Weil, wie gesagt, eine meiner absoluten Lieblingsszenen war wirklich, wo sie da irgendwie da sitzen. Da habe ich gemerkt, dass die Serie was für mich ist, wo die zwei vor der Jukebox hocken. So, das fand ich schon mal ziemlich geil. Das hat überhaupt nicht so viel zu tun mit der Handlung und so weiter. Das hat nur so ein bisschen die das Verhältnis zwischen den beiden Brüdern erklärt. Dann fand ich super cool diese Szene, wo Elfie halt einfach diesen zwei Bullies so einfach richtig, diesen einen Bully einfach so einnässt in dieser Turnhalle, so, das war halt richtig geil, finde ich, so, wo er sich dann auf einmal in die Hose pisst, weil sie mit ihren telekinetischen Kräften ihn irgendwie dazu bringt und er dann halt einfach ausgelacht wird von allen und sein Duschback-Homie, der die ganze Zeit neben dran steht, der übrigens aussieht wie der kleine Fette, nur in 3 Jahre älter, weißt du, nur halt in Arschloch und 3 Jahre älter, wie der dann auch irgendwann so abwinkt und dann einfach so von ihm weggeht, so nach dem Motto, Alter, du bist ja ein richtiger Loser, so, auf dich habe ich auch keinen Bock mehr. Und dann, wenn sie ihm halt auflauern, was ich auch eine krasse Szene finde, so, dass er dann einfach mit einem Messer auf ihn losgeht, so, wo ich mir dachte, Alter, was geht bitte ab? So, sowas machen sagt man noch keine Kinder, und sie ihn dann einfach rettet, wenn er da diesen Abhang sich runterstürzt für seinen Freund, ihn da hochholt wieder, und die Leute sich dann, was ist denn jetzt los? Und dann läuft die auf diese Jungs zu, wie so ein richtiger, wie Kylo Ren, Alter, und den dann einfach so, die einfach einfach richtig fertig macht mit so einem Killerblick. Und generell fand ich alle Szenen unfassbar geil mit Lichterkette, und wenn sie sich in der Parallelwelt befindet und man ihr diese Angst anmerkt und sie dann halt einfach so mit ihrem Gesicht, diese Mimik, die sie drauf hat, ist halt unfassbar. So, was natürlich, glaube ich, hilft, ist, dass sie ihr die Haare geschoren haben. So, aber trotzdem, ich fand die Kleine war für mich absolut.
Ich glaube, das ist halt eine Figur, diese Eleven ist eine Figur, an die wirst du dich noch in Jahren erinnern,
absolut,
weil die so krass ist. So. Und auch,
absolut, also, krass.
Das schafft halt die Figur, die schafft ganz viele Kultcharaktere, obwohl sie gar nicht so viel richtig, also gar nicht so viel Neues macht, aber sie schafft halt irgendwie wieder so neue Gesichter.
Und sie hat ganz oft so, hat sie es geschafft, irgendwie zwischen so, sie ist das liebe, verängstigte Mädchen, das so froh ist, dass sie einen Freund gefunden hat, und halt diesen Badass-Ding, so einfach so von wegen, ich kann auch was, so ich kann auch, ich kann euch auch alle ficken, wenn ich will, so. Wie sie da immer hin und her switcht, so von der Mimik, das fand ich unfassbar, so.
Ja, aber dass sie auch so ein krasses Gerechtigkeitssinn dafür hat, dass ihr ganz selten mal was passiert. Sie schleudert ja mal Lukas durch die Luft. Ja. Irgendwie in einem Streit, aber ansonsten ist sie ja voll krass auf Gerechtigkeitssinn, dann kann die auch lieben.
Und was die Jungs ihr halt einfach so beibringen, ist halt das mit der Freundschaft, so. Sie zitiert halt ständig dieses Jahr Freunde und so, Freunde,
irgendwas mit
Freunden.
Sie kennt ja nicht viel Wörter und so.
Genau, und das ist halt ziemlich geil. Also das finde ich sind absolute Lieblingsszenen von mir. Alles mit der Lichterkette und so weiter. Was ich zum Beispiel, am Anfang ein bisschen verstörend fand und gar nicht so geil, ist, dass dieses Monster dann einfach aus der Wand kam, so. Muss ich ehrlich sagen, da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen, weil ich mir dachte, so finde ich jetzt ein bisschen strange alles. Aber am Ende auch noch eine Szene, die ich ganz geil fand mit dieser der dritten Ebene, war zum Beispiel, wo sie dann in dem Zimmer sitzt und ihren Sohn quasi durch diese Wand sieht einfach und mit ihm redet so und dann dagegen schlägt und dann langsam dieses Loch wieder zugeht und sie dann wieder zurückrennt ins Haus, Winona Ryder, und ihr quasi sich quasi so denkt, okay, fuck it, Alter, ich fick jetzt dieses Monster, so, ich gehe da jetzt wieder rein, und dann halt am Ende Hilfe bekommt, Gott sei Dank. Das sind schon alles sehr, sehr geile Szenen. Also es hat eine Menge großer, geiler Szenen in Stranger Things, und ich stehe halt total auf Elfie, also was sie halt macht. Also ich stehe jetzt nicht auf
das 12-jährige Mädchen mit so einem 12-jährigen Glatzkopf. Ja. Nee, ich unterschreibe das komplett, dass mir diese Elfie, also alles, was Elfie macht, alles, vor allem wenn Elfie genau diesen Badass-Moment kriegt, auch wie die da ausbricht, Alter, wie die Jungs gegen die da und die Genicke bricht und sonst was, und auch wie sie die Jungs am Ende umbringt, einfach. Ja. Also diesen ganzen, wo die Gehirne platzen, das ist ja auch richtig asozial. Ja,
das ist richtig asozial. Ach, und was ich noch geil finde, ist dieses, dass dieses Feature eingebaut haben, dass sie dieses riesen Walkie-Talkie haben. Das ist ja eigentlich ist kein Walkie-Talkie, das ist ein richtig krasses Gerät, das ist riesengroß, das ist so wie 10 von diesen alten großen Handys aneinander geklebt, und damit rennen die halt immer rum, das haben sie immer an ihren Fahrrädern, und damit kommunizieren die, und das ist auch richtig cool, finde ich. Also das mag ich sehr, so dass diesen Gedanken, dass also Kids sich so irgendwie per Walkie-Talkie so sagen, ja, over, und ja, okay, morgen machen wir das, dann fahren wir dahin, lalala, over, so, das ist ziemlich cool, das unterstützt halt nochmal dieses kleine, wir sind so Kids, die so Abenteuer zusammen erleben und haben so eine kleine Fahrradgang und haben Walkie-Talkies, so, das ist super geil. Also das mag ich auch alles sehr mit dem Walkie-Talkie, ist eine coole Idee gewesen.
Das unterschreibe ich so. Ja, generell, also alles, was mit Elfie zu tun hat, ich finde die Lichterketten-Szenen auch krass, finde vor allem die Szene krass, wenn, also da bin ich halt ausgerastet, ne, wie diese halt ein bisschen im Deutschen tatsächlich kaputt macht von der Synchronisation. Aber wenn sie diese Lichterketten aufblinken, oder generell immer, wenn diese Lichter halt so langsam auffüllen, und wenn sie dann dieses Run so, und du bist so, fuck, und dann auf einmal verändert sich der Raum, und es geht halt so ab, weißt du, und dieser leichte Staub immer in der Luft und sowas, und wie sie dieses Monster umgesetzt haben, auch wie sie dann so Kevin allein so ausmäßig dieses Haus ausstatten, um dieses Monster zu fangen, am Ende mit dem Jojo und so, wo sie dann diese riesige Bärenfalle aufbauen, auch mega geil. Was ich richtig geil am Ende finde, so, am Ende gibt's ja im Endeffekt zwei Ebenen, nämlich die Jonathan, Steve und Nancy im Haus.
Genau.
Und der Bulle und die Joyce auf der anderen Ebene. So. Aha. Und das ist mega krass, dass dieser Kampf halt auf zwei Ebenen mit diesem Vieh stattfindet und so. Das ist übergut gemacht so. Und
für die, ja, die das nicht gesehen haben, meinst du alle, ich weiß nicht, ob das Leute auch hören, so, weil wir ja auch nochmal drauf eingehen wollen, es ist ja quasi so, dass das am Ende so gezeigt wird, dass der Korb und die Mutti, die rennen halt in dieser Parallelwelt rum, also auf der anderen Seite, was übrigens auch super gut erklärt wird mit dieser anderen Seite, mit diesem Floh und diesem Seil. was dieser Lehrer erklärt.
Der Lehrer ist im Übrigen auch super.
Ja, der Lehrer ist super. Und das ist auch, ja, das fand ich richtig geil erklärt. Und dann sind die quasi in dieser Parallelwelt auf der anderen Seite und laufen dann auch in diesem Haus rum. Und dadurch, dass sie in diesem Haus rumlaufen, dass ja alles so ein Energiefeld ist, gehen dann auch im Haus diese Lampen an. Und in dem Haus befinden sich halt die Nancy und Jonathan. Und dann am Ende auch ihr komischer Freund, die dann halt auf dieses Monster warten und sie denken ja, immer wenn die Lampen angehen, kommt das Monster, aber es ist ja nicht so, sondern einfach nur, wenn sich in der Parallelwelt gerade jemand dort bewegt, kommt dieses, gehen diese Lampen an wegen diesem Energiefeld und dann merken die dann auch, das ist ein bisschen kitschig, aber das ist auch geil, dass es so kitschig ist, wo sie dann sagt, das ist nicht das Monster, ich glaube, das ist meine Mom so, wo er das dann sagt, ja. Das finde ich auch eine richtig coole Szene, muss ich sagen.
Oh, die Szene ist richtig schön. Ja. Ja, und dann halt, da sind so viele gute Sachen drin. Es gibt doch also auch die Szene, wie Bark von dem Monster im Endeffekt gefangen wird, wo sie am Pool sitzt nach dieser Hausparty und so. Und auch dieser naive Konflikt zwischen Nancy, Steve und Jonathan, wenn er dann irgendwie noch so She's a Horror, wo man das Kino ranschreibt und so mit diesen Bully-Freunden, die halt alle so, also viele Rollen in der Serie sind ja auch so geschrieben, als wenn die in den 80ern geschrieben werden, ja. Weißt du, sind nicht so, die sind nicht modern, sondern die sind halt sehr klassisch, so dieses, hey, so ein bisschen 60er, 70er mäßige, so die coole Gang, ja. Die dann so, hey, was, du stehst auf die und ey, dem machen wir die Kamera kaputt und so, und das ist halt so alles ein bisschen, aber das liebe ich so, diesen Charme, also da gibt's ganz, ganz viele Szenen, die ich auch in der Hinsicht mag, auch diesen ganzen Konflikt zwischen Jonathan, Steve und Nancy, auch dann seine Naivität, mit der er spielt. Ich finde es da verschwindend am Anfang geil. Ich finde alles, was die Jungs machen, geil. Also alles, was Dustin vor allem macht, Dustin ist halt einfach. Also Dustin und Alfie und Jonathan sind meine drei Lieblingsfiguren.
Ja, würde ich auch so sagen.
Und auf jeden Joyce Fall. Nervt manchmal ein bisschen, weil sie halt sehr jammerig ist. Ich meine, kleines Kind, wo den führt, so. Es ist sehr, 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 sehr jammerig.
Und ich muss ganz ehrlich, Nancy habe ich mir in den ersten zwei, drei Folgen gewünscht, dass sie bald stirbt. Und ich hätte auch gerne gehabt, dass dieser Bully-Typ stirbt, der die Kamera kaputt macht, ist, glaube ich.
Ach, nur dieser Kumpel von Steve.
Genau, der Kumpel von Steve, ja. Dieser
ja, das Barb stirbt, ist halt eigentlich so, das war immer noch so die Nette.
Ja.
Weil die hat die Serie halt auch irgendwie, die hat trotzdem auch was zur Serie beigetragen. Das ist richtig eklig, wenn sie am Ende, wenn Elfie in dieses Dings geht und sie guckt, ob Barb da ist und die Leiche von ihr, sie schreit, tot, tot, und dann kommt dieses Ding noch aus ihrem Mund. Mhm. Ja, und Elfie opfert sich ja dann im Endeffekt für den Tod, oder weiß nicht, wie fern sie sich opfert, aber sie besiegt das Monster und verschwindet mit dem Monster. Und das Monster löst sich dann so eine Art Staub auf, presst ja dann in diese Tafel in der Schule.
Ja gut, sie opfert sich ja auch aus dem Grund, weil sie ja dieses Tor erschaffen hat, erstmal zu der anderen Seite, ne? Und ich glaube, aus dem schlechten Gewissen und weil sie auch weiß, dass ziemlich viel Unheil angerichtet hat in der realen Welt, so, hat sie dann sich gesagt, okay, ich opfere mich jetzt und wenn ich weg bin quasi, ist das dann halt auch irgendwie alles so, das ist, schafft dann wieder so das Gleichgewicht, so hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das so ihr Ding war. Auch wenn sie da super gern geblieben wäre, ne?
Ja, sie hat sehr wohl gefühlt. Die war ja auch mit Mike richtig, sie waren ein bisschen verknallt ineinander und sowas, also eine Kinderliebe und so,
das
war schon.
Ey, das war so süß, wo er ihr erklärt, willst du mit mir zum Ball und ja, aber nicht wie Freunde, sondern wie er so ein bisschen dann versucht zu erklären, was Liebe ist, nachdem er erklärt hat, was Freundschaft ist und so. Ja, das ist schon super süß, ey. Das ist schon echt krass.
Voll.
Ja.
Das Ende ist ja dann, dass Will im Endeffekt gerettet wird. Elfie ist weg. Und in den letzten Szenen sieht man ja dann eigentlich, was so geblieben ist. Nancy ist immer noch mit Steve zusammen. Schenkt aber Jonathan dann noch so eine Kamera als Wiedergutmachung.
Und da dachte ich mir erst so, oh, sie flirtet doch und dann sagt aber Steve ja nochmal, hast es ihm gegeben. So.
Ja, also
das war
ja,
schon
genau.
Eine gemeinschaftliche Entscheidung.
Und was ich aber gut finde, dass jetzt nicht dieses typische, so der Loser kriegt das Mädchen und der Bully wurde abgeschoben, weil das hätten sie eigentlich auch machen können. Und das war das, was ich erwartet habe. Das tat sich was nicht. Ich hab's kommen sehen, dass die zwei dann noch zusammen sind am Ende der Serie. So. Ich meine, das kann in folgenden Staffeln noch passieren, so. Die hat ja schon eine Bindung zum Jonathan, aber realistischer ist erstmal, dass sie jetzt nicht gleich bei sich wegen der paar Vorfälle in den Loser verliebt, sondern das hat das passiert.
Genau. Und übrigens dachte ich mir, genau in diesem Moment, es gibt dann diese Szene, wo sie alle am Weihnachtsbaum sitzen und dann fährt die Kamera so langsam raus und dann dachte ich die ganze Zeit, dass das das Ende ist und dass dann einfach an diesem Weihnachtsbaum nochmal so ein Licht leicht flackert und dann ist vorbei. So, ich dachte, das wird so ein Christopher Nolan-Moment, weißt du, wie ich meine? So ein Inception-Ding so. Ich dachte wirklich, dass es so ein Ende gibt, dass irgendwo noch eine Lampe flackert und.
Als Hinweis, dass Alfie noch existiert, meinst du?
Genau. Dass da halt einfach jemand gerade rumläuft und sich das anguckt.
Die ganze Zeit gedacht. Die ganze Zeit, weil ja am Ende auch nochmal Lichterketten extrem präsent sind, so. Ja. Aber eigentlich passiert.
Weil halt Weihnachten ist so,
ne? Was passiert was ganz anderes, weil, als sie Will retten, ist ja Will mit dem Hals in so einem, hat er so ein Ding im Mund, so einen riesigen Schwan, sind von diesem Alien, weil über die Wand geklebt ist, so, und soll halt wahrscheinlich zu so einem Vieh mutieren. Und, John Byers, der sich ja erinnert, nicht John Byers, der John auf jeden Fall, der Bulle, erinnert sich ja daran, weiß man auch, warum mal so Kinder, warum das so wichtig ist, weil er seine eigene Tochter Krebs verloren hat und diese Situation erinnert ihn daran und deswegen will er nicht noch jemanden verlieren. Also rettet er dann den Dings und das erinnert ihn auch, und gibt's ja diesen ganz krassen Schnitt, dass ihn das daran erinnert, mit dem Kind und so, mit dem Atemgerät und so. Und Will steht dann am Weihnachtsabend im Bad.
Im Badezimmer, ja, und kotzt dann.
Und auf einmal fangen die Lichter wieder an zu flackern und er kotzt dann ein so ein.
Sieht aus wie so ein Wurm. Nacktschnecke oder so.
Nacktschneckenwurm, was halt dieses Typ Viech irgendwie mit sich rumträgt, kotzt er dann ins Waschbecken. Ja. Und dann wird halt einfach klar, okay, für ihn ist die Sache noch nicht gelaufen. Mhm. Er sagt es aber auch keinem. Er geht dann zu Joyce und zu Jonathan zurück und sagt so, ich war nicht, war alles gut. Also da geht's weiter. Ein weiterer Punkt ist, dass der Bulle in den Wald fährt mit ein bisschen Hühnchen, was er auf der Weihnachtsfeier klaut.
Und eine Waffel.
Und ein Päckchen Waffeln, weil Waffeln war das Lieblingsessen von Elfie.
Mhm. Und Elfie legt war das völlig also,
waffelfanatisch, ja, weil sie nur irgendwie Waffeln gefressen hat, als sie da rauskam. Und legt das in so eine Holzkiste im Wald. Also was auch noch ein Anzeichen dafür ist, dass irgendwie Elfie eventuell doch noch existiert.
Ja, oder er legt das halt einfach immer an diese Fundstelle, wo sie damals rausgekommen ist oder wo man sie gefunden hat. Und in der Hoffnung. Das weiß man halt nicht so, aber es wäre schon. Also ganz ehrlich, so, das war halt, die Alte hat das halt schon auch echt zu was Besonderem nochmal gemacht, finde ich so. Und wenn dann eine zweite Staffel käme und die zweite Staffel spielt komplett ohne Elfie, das wäre schon echt scheiße.
Ja, also das ist halt die Sache, da kommen wir dann jetzt auch zur Frage, was erwarten wir von der zweiten Staffel? Ich weiß es gar nicht. Also, ich bräuchte gar nicht so viel Mystery, tatsächlich. Nee, also ich bräuchte gar nicht so viel Alien-Mystery-Kram. Ich brauche weiterhin die Jungs. Das Problem ist halt einfach, mit jeder Staffel werden die Jungs halt auch älter und nächstes Jahr werden die schon nicht mehr ganz so süß sein, wie sie jetzt sind. Und das wird halt irgendwann, das wissen wir ja von Kinderdarstellern, ob es Kevin allein zu Hause ist oder hier der Junge von Two and a Half Men. Umso größer die Kinder werden, umso uninteressanter wird natürlich auch das Konstrukt. Das ist vielleicht böse, aber das ist leider so.
Ja.
Und die Kinder tragen das Ding halt wahnsinnig. Und gerade die drei, ich meine, nächstes Jahr wird es noch gehen, vielleicht übernächstes Jahr auch, aber ich würde Stranger Things nicht länger als 3-4 Staffeln machen.
Nee, und ich glaube, dass es in der nächsten Staffel auch so ein bisschen um die Beziehung zwischen Jonathan und Nancy geht. Und dass die noch ein paar Abenteuer zusammen machen werden. Und ich glaube, dass Nancys aktueller Freund relativ bald verschwindet. Das ist so mein Gedanke, den ich habe. Und dann suchen sie ihn halt irgendwie so ein bisschen. Und dass es dann halt darauf hinausläuft, dass Nancy und Jonathan sich irgendwie näher kommen. Das könnte ich mir vorstellen. So, das weiß ich nicht. Aber am Ende kommt es vielleicht ganz anders. Ja.
Ich habe keine tolle Theorie, was da passieren könnte. Ich hoffe, Elfie kommt wieder und ich bin gespannt, wer der Feind wird. Ich meine, dass Will irgendwas passieren wird. Ich fände es jetzt albern, wenn Will auf einmal der Bösewicht wird, weil irgendwie Will hat es nicht verdient, der arme Kerl so.
Gut, aber man hat aber auch mit zu ihm noch nicht so eine große Verbindung aufgebaut, dass man jetzt sagt, das darf auf keinen Fall...
Tut einem einfach so unfassbar leid.
Naja, dann...
ja. So eine arme Sau. So.
Mhm.
Naja, ist auf jeden Fall ein Monster von Serie. Toller Soundtrack, tolle Szenen, toller Cast.
Es gibt natürlich auch auf Spotify jetzt natürlich auch schon so Listen, wo dann der Soundtrack jetzt schon zusammengetragen worden ist von ein paar Leuten. Ist auch immer geil.
Ich will aber diese ganzen Songs haben, die eigentlich nur die Flächen sind in dem Film. Ich will gar nicht diese ganzen, also ich will jetzt, klar finde ich das geil, diese Peter Gabriel-Songs und sowas zu haben, aber ich finde vor allem halt so diese ganzen, einfach nur diese Synthi-Sachen und so, die will ich halt eigentlich haben, weil die sind für mich der Überkracher. Also.
Ja, stimmt. Sind schon schön, aber ich mag auch die Songs.
Absolut, das ist... Ist im Großen und Ganzen einfach
wirklich. Also ich mag jetzt halt, wenn ich jetzt mit dem Auto rumfahre, muss ich mir jetzt nicht unbedingt Synthi-Flaschen an, oder was?
Ja, manchmal finde ich es auch schön.
Ja.
Fühl doch mal Synthi-Flasche ganz gut.
Synthi-Flasche.
Ah ja, Synthi aus Marzahn. In dem Sinne, ja, ich glaube, wir haben ganz schön viel zu Stranger Things.
Sie hat aufgehört, ne? Synthi aus Marzahn.
Ja, hat aufgehört, endlich. Der erste.
Es passieren doch nicht nur schlechte Sachen im Moment in Deutschland, oder? Ja, ich sag mal, der Kampf gegen den Terror, der ist auf einem guten Weg. Das war mein Schlusswort. Jetzt haben wir es die ganze Zeit geschafft, nicht politisch zu werden. Vorhin haben wir
starkes
eine Stunde lang politisch unterhalten, der Max und ich, bevor wir angefangen aufzuzeichnen.
Vor allem wir zwei die Politik-Dullis, ey.
Ja, und jetzt haben wir nochmal so einen rausgehauen.
Wahnsinn.
Geil.
Naja, ich würde sagen, sehr viel Liebe für Stranger Things. Danke Netflix für Was die an Qualität rausbauen, ne?
Ja, krass. Und ich höre immer öfter, Netflix ist, bringt nicht mehr so viel und bringt nicht mehr so viel. Das muss erstmal eine nachmachen. So, natürlich kommt nicht jeden Monat jetzt die oberkrasse Serie raus, aber dafür gibt's ja noch Dokus, dafür gibt's ja noch anderen Kram und regt euch mal nicht so auf, ey.
Echt,
ey. Ihr kriegt den Hals nicht voll, im Gegensatz zu Barbs. Barbs. Der hat den Hals gut voll bekommen, ey. Ja,
den wohl auch.
Das kann man so. So, gut, egal, das war's.
Reicht jetzt
mit den schlechten Gags.
Wir hören auf. Also nur für heute. Weil dann sind wir nächste Woche wieder da. Dann mit unserem großen Disney-Special. Dann nämlich den großen Disney-Monat. Eigentlich wollten wir heute schon mit dieser Folge schon anfangen.
Nächte.
Aber das Ding ist, dass wir jetzt Stranger Things unbedingt noch machen mussten, weil alle darauf gewartet haben und haben das gefordert. Also alle 10. Und deswegen haben wir gesagt, gut, ziehen wir das noch rein. Und dann die nächsten 4 Wochen habt ihr Disney. Und dazwischen noch eine Sonderfolge mit Ghostbusters.
Warte mal, irgendwas soll ich noch sagen jetzt. Was war's dann?
Ich bin Spasti.
Nee, ich wollte. Nee, das wollte ich nicht sagen. Ist scheißegal. Scheiß drauf. Tschüss, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche im Autokino. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Denn auch im Autokino heißt es natürlich To be continued.